Hallo und herzlich willkommen zum Bordcast. Hier ist Frederik. Ja, und heute gibt's endlich wieder was auf die Ohren mit einer schönen Rezensionsfolge. Die Messe ist ja nun schon einige Wochen her und wir haben einige Neuheiten jetzt fokussiert häufiger gespielt. Einige ich ein paar Mal mehr, einige mein Gesprächspartner einmal mehr. Das heißt, wir haben einen umfassenden Überblick über 6 neue Titel. Jeder von uns bringt 3 mit, so wie das in diesem Format üblich ist. Und mit wem ich heute spreche und welche Spiele wir heute in der Rezension haben, das erfährst du wie immer, wenn du dranbleibst. Wir haben ja nicht nur viel Zeit auf der Messe verbracht, sondern auch ein bisschen miteinander gespielt. In den letzten 2-3 Wochen sehr wenig zusammengespielt, aber dann in anderen Konstellationen. Und deswegen freue ich mich jetzt auf einen intensiven Austausch mit meinem Podcast-Buddy Stefan Hanf. Schön, dass du da bist. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen und danke mal wieder für die Einladung. Ja, wir haben uns eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Das stimmt. Du bist mir richtig fremd geworden.
Oh ja, wir brauchen auf
der sind Sie.
Wir brauchen eine Paartherapie. Ja, wir müssen mal wieder ein bisschen andocken und sagen, Mensch, irgendwie gab es einen Konflikt. Nein, ich hatte einfach nur sehr viel zu tun, sehr viel zu arbeiten, war unterwegs. Ich war ja in Lübeck und an vielen anderen schönen Orten dieser Welt. Und genau, bin jetzt aber wieder da und jetzt können wir podcasten. Ich habe die Zeit natürlich auch genutzt zum Spielen. Man kann ja auch in Lübeck spielen und in der Deutschen Bahn und auch zu Hause kann ich natürlich spielen und habe auch das ein oder andere Mal mit anderen Menschen gespielt. Also ich glaube, ich bin gut vorbereitet, um über diese Titel zu sprechen. Und ja, wie geht's dir? Wie waren die letzten Wochen bei dir? Du hast auch viel gespielt, oder?
Ich habe auch viel gespielt, aber ich habe auch sehr viel gearbeitet, wenn auch hauptsächlich von zu Hause. Das ist bei mir in meinem Job immer so, dass zum Ende des Jahres immer Halligalli ist. Da komme ich zu nicht viel mehr, außer Laufen, Spielen und Arbeiten.
Ja, Laufen mache ich auch gerade viel. Ich habe jetzt 5 Trainingseinheiten die Woche. Das ist echt irgendwie eine Menge, genau. Aber ja, wir haben eben auch in den letzten Wochen Spiele gemeinsam, also wenig gemeinsam gespielt, aber eben beide die gleichen Spiele mal in den Blick genommen. Und das erste, da waren wir ja beide ganz heiß drauf, da haben wir sogar meine erste Partie gemeinsam gespielt. Und dann habe ich noch einige weitere gespielt, einige davon alleine, einige davon in Gesellschaft. Und da können wir jetzt mal drüber sprechen, du möchtest es vorstellen, ne?
Ja, das mache ich sehr gerne und das ist auch für mich ein besonderer Titel gewesen, denn er war aber auf meiner Vorfreudeliste, die habe ich ja mit den anonymen Ludolikern zusammen gemacht, in den Top 10 vertreten, Platz 6, 7, irgendwo da. Und zwar möchte ich dich in den Wilden Westen entführen, wo du die Wahl hast, vielleicht ein Verbrecher zu werden und Postkutschen zu überfallen oder auch einfach redlicher Arbeit nachzugehen, Gold zu schürfen. Das ist ganz deine Entscheidung und zwar in Flip Town. In diese Stadt möchte ich dich mitnehmen und auch natürlich alle Hörer und Hörerinnen. Ja, Flip Town, der Name sagt's bereits, ist ein Flip and Write. Ein ganz klassisches. Das heißt, wir haben ein großes Board vor uns liegen, in dem Fall mit abwischbaren Stiften. Das kennen wir ja schon jetzt aus diversen Spielen, auf denen wir dann unsere ganzen Sachen eintragen, die wir so im Laufe des Spiels tun. Ja, das Besondere ist der Grundmechanismus, denn wir haben ein Pokerblatt. Das kennen wir ja schon aus The Gang. Da haben wir das erste Mal schon kennengelernt. Auch das haben wir ja schon besprochen.
Hier ist das, du sagst, wir haben ein Pokerblatt. Das kennen wir schon aus Poker.
Ja, da soll es das, glaube ich, auch geben, habe ich mitgekriegt, ja. Nee, aber hier ist es, hat es eine ganz andere Funktion. Und zwar spielen wir insgesamt 3 Runden mit je 5 Durchgängen. Und in jedem dieser Durchgänge decken wir 3 von diesen, also von diesem gemischten Pokerdeck 3 Karten auf und entscheiden uns dann ganz individuell, wie wir diese nutzen. Denn eine dieser Karten nutzen wir, um den Ort festzulegen, zu dem wir gehen in dieser Aktion. Eine zweite Karte nutzen wir für die Aktion beziehungsweise die Aktionsstärke. Ja, und die dritte wird dann tatsächlich einem Pokerblatt zugewiesen, was wir uns dann ganz eigen in dieser Runde aufbauen. Das machen wir dementsprechend dann 5 Mal und am Ende haben wir eine Pokerhand von 5 Karten. Und je nachdem, wie gut diese Hand ist, bekommen wir dann Punkte und Dollar ausgeschüttet. Das ist klar, dass natürlich die starken Kombinationen wie vielleicht ein Flush oder ähnliches relativ viel ausschüttet und ein Pärchen natürlich sehr wenig. Interessant ist aber natürlich auch, was wir eigentlich mit den Aktionen machen, denn ich sagte ja, es sind 4 Orte. Wir haben die Wildnis, in die wir gehen können, wir können in der Ödnis Überfälle verüben, wir können in die Mine gehen zum Schürfen und wir können in die Stadt gehen und das ist wahrscheinlich auch so der interessanteste Ort. Ich will jetzt gar nicht in jedes Detail einsteigen, aber wir können halt beispielsweise, ja, wenn wir diese Überfälle begehen, so ein gewisses Risiko eingehen. Ja, wir können uns entscheiden, wollen wir jetzt nur eine Kuh klauen oder ein Huhn oder wollen wir wirklich uns direkt mit dem Zug auseinandersetzen und einen Zugüberfall planen? Und dann decken wir eine zusätzliche Karte auf und können dann so ein bisschen pokern, dass wir halt eine relativ hohe Zahl da halt auch ziehen, weil sehr hohe Zahlen sind in dem Fall sehr gut, weil dann gelingt uns dieser Überfall und wir kriegen mehr Geld und mehr Punkte. Was wir aber auch leider immer oder oft bekommen bei diesen Aktionen sind, ja, Fahndungsplakate, denn dann fahndet der Sheriff nach uns. Und das ist natürlich am Ende der Runde, ja, hat das keine guten Auswirkungen, denn es gibt noch eine Sheriff-Karte, die am Ende der Runde aufgedeckt wird. Und dann haben wir immer die Entscheidung, ob wir diesen Sheriff mit Gold, das wir sammeln, bestechen möchten, weil dann sind wir aus dem Schneider, oder ob wir auch hier ein Risiko gehen und eine weitere Karte von dem Pokerdeck aufdecken. Und wenn diese nicht hoch genug ist, ja, dann werden wir festgenommen und das kostet uns auch wieder Dollar oder Punkte. Ja, und ganz kurz noch zu der Stadt, die ich gerade erwähnt habe, die ist wirklich so ein bisschen das Herzstück, denn da gibt es, ich glaube, 12 verschiedene Orte insgesamt, zu denen wir gehen können. Ja, und da können wir Sonderfähigkeiten freischalten, wie zum Beispiel Waffen, mit denen uns die Überfälle leichter gelingen, weil wir die Karten modifizieren können. Wir können Fahndungsplakate löschen, wir können zum Beispiel einen Totengräber bestechen, denn wir können auch auf den Friedhof gehen, wenn wir keine gute Auswahlmöglichkeit haben und dort dann Grabräuber sein. Ja, und das ist natürlich schon für so ein Flip'n'Ride schon ganz schön viel Holz, wie man gerade vielleicht schon merkt an meiner Erklärung, was da auf einen zukommt. Denn die Aktionsmöglichkeiten sind sehr vielfältig und das sieht man auch anhand dieses Boards, was vor einem liegt. Denn das würde ich jetzt in meinem ersten Eindruck zumindest war das so sagen und ich glaube, das ging dir ähnlich, das erschlägt einen erstmal. Du sitzt davor und denkst dir, holy shit, was ist denn da alles drauf? Ja, wenn man es dann erklärt bekommt, fügt sich eigentlich alles ziemlich schnell und logisch zusammen. Also so ging es mir. Wie war es bei dir?
Ja, mir auch. Und immer, wenn ich es Leuten erklärt habe, haben die auch gesagt, boah, ist das voll, boah, ist das alles orange. Ich erkenne kaum, wo ich hin muss. Also das fängt schon damit an, dass diese Orte, an die ich gehe, sehr unterschiedlich dargestellt sind. Also einer läuft so quer rüber, einer ist so über ein Viertel des Spielplans gedeckt, die anderen sind so jeweils auf einer halben Seite von diesem Spielplan geviertelt und so. Also die sind so ein bisschen, nicht sagen chaotisch, aber auch nicht ganz intuitiv angeordnet. Und dann sind da irgendwo relativ versteckt diese Symbole der Karten. Ich habe ja immer, muss ja eben einen Farbwert einer Karte wählen, Herz, Kreuz, Pik oder Karo. Und das definiert dann, an welchen Ort ich gehe und der Wert der Karte eben mit welcher Stärke oder mit welcher Aktion ich diesen Ort dann ausübe. Und das hätte man erstmal deutlicher absetzen können in meiner Welt, weil am Anfang erkennen das viele Leute nicht und suchen dann immer, was war das nochmal für ein Ort? Also da musste mal so ein, zwei Partien gespielt haben, dann kommt man da ein bisschen flüssiger rein, aber das hätte man grafisch oder farblich deutlich absetzen können. Einfach mit einer weißen Kästchen drumherum und dann sieht man schon, wo man sich irgendwie hinbewegt. Und dann ist natürlich alles sehr, sehr, sehr klein. Also ich habe da diese dicken Filzstifte und wenn ich mir dann anfange, irgendwelche Kartenwerte in diese kleinen Kästchen zu schreiben, für mein Pokerblatt, was ich mir dann zusammenstelle, dann kann ich, wenn ich nicht sehr sorgfältig schreibe, hinterher kaum lesen, was ich da gemacht habe, weil das schon schmiert. Also ne, das ist ein dicker Filzstift oder so ein abwischbarer Folienstift und dann habe ich da sehr kleine Kästchen. Und das hätte für mich einfach noch einen kleinen Tacken größer sein können alles. Und ja, also die Übersichtlichkeit des Spielplans, die leidet doch sehr stark. Und ich habe insgesamt so viele Optionen und Möglichkeiten. Ich kann zwischendurch noch irgendwelche Banditen fangen und dann kann ich noch auf dem Friedhof rumlaufen und dann muss ich mein Pokerblatt zusammenstellen. Ich muss Gold und Bargeld sammeln, Siegpunkte sammeln, Fahndungsplakate. Und das ist da alles irgendwie abgebildet, während ich eine Reise durchs Ödland, durch die Wildnis mache, im Ödland irgendwelche Überfälle mache, in der Stadt Häuser habe, die ich dann umkringel, die mir einen Bonus bringen und dann nochmal eine Aktion im Haus. Und das muss ich da alles halbwegs sauber vermerken, dass ich nicht drei Züge später wieder vergessen habe, ob ich das schon gemacht habe oder nicht.
Ja, vor allem, weil du ja wirklich alles auch umkringelst, ja, und dann teilweise noch durchstreichst. Also auch jeden Dollar und jedes Gold, also das und jeden Punkt.
Genau, also das Spiel an sich, das funktioniert, ne, das ist gar keine Frage, aber so die grafische Darstellung, die ist schön, aber es ist eben, es könnte alles ein Ticken größer, ein Ticken übersichtlich sein, 10%, 20% größer und ich wäre noch happier. Allein die Fläche zwischen diesen Häusern ist so gering, das heißt, wenn ich da einen Kringel mache, dann durchkringel ich schon fast irgendwie das angrenzende Haus nebendran und dann sehe ich schon wieder nicht, wo habe ich was durchgestrichen. Also da muss man halt sehr sorgfältig irgendwie das da reinschreiben. Und das hat schon immer mal wieder für irgendwelche Missverständnisse gesorgt in meinen Runden. Habe ich das Bargeld jetzt nur umkringelt oder habe ich es durchgestrichen, weil dieser dicke Filzstift macht halt eine sehr dicke Linie. Und wenn ich dann so einen Dollar umkringel, dann erkenne ich manchmal nicht, ist der jetzt schon ausgemalt oder ist der umkringelt. Also das sind so die Feinheiten, die ich an dem Spiel zu bemängeln habe. Ich habe noch ein paar andere Punkte, aber mach du erstmal weiter.
Ja, genau. Du sagst ja schon, du umkringelst halt alles und das gilt natürlich auch für sämtliche Ressourcen, die du freischaltest. Und da muss ich jetzt auch ein bisschen fair bleiben, weil wir haben letztens ja Cascadia Rolling Hills genau deswegen scharf kritisiert, weil du halt die ganze Zeit Ressourcen verwaltest. Das ist hier in einer gewissen Weise auch der Fall, wenn es auch seltener und weniger ausufernd passiert in meinen Augen. Also es hat mich hier nicht so gestört wie bei Cascadia. Aber ja, das ist eine Orgie. Also das merkst du vor allen Dingen auch, wenn du hinterher den Plan abwischst und was du da am Wischen bist, das dauert 2 Minuten, bis du diesen Plan wieder sauber hast. Wenn du diese kleinen Stifte zumindest dafür benutzt und diese Löschschwämme. Aber ja, so viel mehr, also einen Punkt habe ich noch, aber ich möchte auch was Positives sagen, denn da habe ich eigentlich auch eine Menge zu erwähnen. Es ist halt ein Fest an Kettenzügen. Du schaltest hier einen Bonus frei, der dann dort wieder was freischaltet, der hier wieder die nächste Aktion dir ja zugesteht. Das erinnert alles so ein bisschen an diese ganz schön clever Reihe, wo das ja auch, wenn man Geschicktes plant, sowas hinbekommt. Und mich reizt diese Aufgabe ganz ungemein. Ich finde diese Aufgabe, diese 3 Karten sinnvoll zuzuordnen, unheimlich elegant. Das gefällt mir erstmal irre gut. Also ich habe so ein Faible gerade so für Spiele, die mit Pokerblättern arbeiten, habe ich das Gefühl. Das hat mich sofort angesprochen und insofern bin ich da auch überhaupt nicht weiter irgendwie enttäuscht, sondern ich habe immer noch Riesenspaß dran und immer noch das Gefühl, da viel entdecken zu können. Mein größter Kritikpunkt ist allerdings, dass es eigentlich ein Solospiel ist, was mehrere Leute nebeneinander herspielen. Das war so, das hatte ich schon befürchtet im Vorfeld, aber leider ist es auch wirklich so eingetreten. Ja, du hast dann 3 Aufgaben, die du auslegst in die Mitte, wo man dann so ein bisschen so ein Wettrennen drum macht. Wer als erster diese Aufgabe besteht, der kriegt dann 7 Punkte und jeder weitere noch 4. Aber ich hatte nie den Eindruck, dass es jetzt spielentscheidend ist, wenn ich da jetzt nur den 2. Platz belege oder den 3. oder 4., weil ich kriege ja dann meine 4 Punkte. Und ja, also ich habe die größtenteils ignoriert, weil es einfach nicht entscheidend für mich war. Eigentlich wollte ich noch zu einem viel größeren Rant, was das Solitäre angeht, ausholen. Denn ich hatte immer den Eindruck, Mensch, wir haben dann Pokerblatt und Poker ist so ein interaktives Spiel, da hätte man doch noch viel, viel mehr draus machen können, dass man diese Pokerblätter vergleicht. Jetzt habe ich gestern nochmal in die Anleitung reingeguckt und genau diese Variante steht dann doch noch in einem Nebensatz drin, habe ich entdeckt. Also insofern kann ich diesen Vorwurf im Spiel jetzt nicht mehr machen. Aber ansonsten, es ist ein Nebeneinander-Herspielen. Ein sehr unterhaltsames nebeneinander herspielen. Aber mehr ist es leider halt auch nicht.
Ja, ich habe auch ein paar positive Sachen und ich habe auch noch zwei kleine Kritikpunkte. Ich bin weit entfernt davon, das so negativ zu bewerten wie Cascadia Rolling Hills oder Rolling Rivers, weil da ging es ja wirklich darum, ich würfel irgendwas, nehme die Ressourcen, schreibe die auf und gebe genau diese Ressourcen im nächsten Zug wieder aus oder im übernächsten, um mir was davon zu kaufen, Tiere anzusiedeln, was auch immer. Das ist bei Flip Town schon ein bisschen anders, weil ich viel spannendere Entscheidungen habe. Da liegen 3 Karten aufgedeckt vor mir. Die eine Karte möchte ich gerne in mein Pokerblatt bekommen, die andere Karte möchte ich gerne nutzen, um eine Aktion an einem Ort zu machen und die dritte, um den Ort in einer gewissen Stärke oder mit einer gewissen Weise zu nutzen. Und das finde ich schon erstmal eine spannende Entscheidung. Und das ist manchmal auch so ein mit mir ringen, verzichte ich jetzt vielleicht auf Punkte bei dem Pokerblatt, wo ich was kriegen könnte, auf das ich hinspiele und mache dafür eine schwächere Aktion oder möchte ich unbedingt eine Aktion machen, die ich gerade für wertvoll erachte und verzichte damit auf eine gute Wertung beim Pokern. Und das ist für mich erstmal eine interessante Entscheidung. Alle Aktionen, die ich da mache, finde ich auch interessant und spannend. Ich finde es cool, in der Mine mich immer weiter nach unten zu bewegen und immer tiefer zu schürfen, um dann immer wertvollere Boni zu bekommen. Und das ist dann manchmal auch so, dass ich denke so, ach, ich würde jetzt eigentlich gern diesen Bonus in der Wildnis haben, aber eigentlich möchte ich auch gerne in der Mine noch ein bisschen tiefer schürfen. Hoffentlich komme ich da gleich nochmal hin. Und das ist so ein schönes Element bei dem Spiel, dass ich immer wieder mal eine Entscheidung treffe, was riskiere, ein bisschen zocke, gucke, komme ich da jetzt hin, schaffe ich das oder nicht. Ich finde auch diese Hilfsaktionen auf dem Friedhof interessant. Ich kann dann so Gräber schänden oder ausplündern oder so, ne? Und kann dann dafür komme ich aufs Fahndungsplakat, aber bekomme eben auch im Regelfall sehr interessante Boni, die mir weiterhelfen. Und das also ist weit entfernt davon, so belanglos zu sein wie das Cascadia, Rolling Rivers und Rolling Hills, weil das fühlt sich schon, finde ich, einigermaßen thematisch an, einigermaßen. Also die Aktionen, die sind irgendwie nachvollziehbar sinnvoll, eng mit dem Wilden Westen verknüpft. Auch das Pokerblatt ist natürlich ein Element, was man auch so aus dem Wilden Westen ganz gut kennt. Es ist aber auch ein bisschen ein Spiel der verpassten Chancen, denn es wäre aus meiner Sicht noch viel mehr möglich gewesen, so, ne? Ich habe das jetzt ein paar Mal mit anderen Leuten gespielt und ehrlich gesagt, ich habe nichts mit meinem Gegenüber zu tun. Also das hast du gerade schon erwähnt. Es ist komplett nebeneinander her. Und es hätte so ein Riesenpotenzial gegeben, da noch mehr draus zu machen. Also wofür steht der Wilden Westen? Man überfällt sich gegenseitig. Oder man kann vielleicht eine Aktion machen an irgendeinem Lagerfeuer und der andere kann einen Hinterhalt machen. Und dann kann man eben vielleicht versuchen, dem einen ein paar Ressourcen zu schnappen. Ja, wenn ich kein Bargeld habe, könnte ich vielleicht auf den Friedhof gehen und da die Gräber plündern. Ich könnte aber doch auch gerne mal bei dir vorbeischauen und sagen, Mensch, der Stefan, der hat aber gerade so viel Geld, vielleicht möchte ich dich angreifen. Und dann haben wir schon wieder so eine Interaktion, die es spannend macht. Wie kann ich mich verteidigen? Baue ich eine Wagenburg oder stelle ich eine Wache ab oder bewaffne ich mich irgendwie? Und genau dieses Element gibt's ja auch. Ich kann mir in der Stadt Waffen holen beim Waffenschmied und damit die Überfälle im Ödland machen, die ich dann eben mit einer höheren Stärke machen kann. Aber warum können wir denn jeder für uns alle die gleichen Überfälle machen? Warum ist es nicht so, wenn die eine Postkutsche mal überfallen ist, dann ist die halt weg für die anderen. Das zwingt mich dann vielleicht auch, ein bisschen früher was zu riskieren, weil ich will halt an diese fette Belohnung. Und wenn ich es geschafft habe, dann kannst du halt diese Postkutsche nicht mehr überfallen. Da hätte man einfach dieses Ödland komplett da rausnehmen können, auf ein anderes eigenes Tableau, auf das alle Zugriff haben. Und dann hätten wir alle gemeinsam diese Überfälle machen können, weil das zwingt mich dann vielleicht auch manchmal, ein bisschen früher dran zu sein oder ein bisschen früher was zu machen. Das ist dann aus meiner Sicht eine der verpassten Chancen. Oder in der Stadt, warum sagt man nicht, es gibt bestimmte Ressourcen in Anzahl der Mitspielenden minus eins. Also zum Beispiel das Gewehr in der Stadt ist nicht unbegrenzt verfügbar. Nicht jeder kann in seiner eigenen Stadt sich so ein Gewehr holen. Nee, in Fliptown gibt's halt beim Waffenschmied gerade mal nur ein Gewehr und da muss ich mir das halt holen, wenn ich das haben will. Und wenn ich es nicht bekomme, dann bleibt halt vielleicht noch die Pistole oder der Dolch oder was weiß ich was übrig. Aber dann haben wir so ein bisschen so eine Asymmetrie mit drin und das sind für mich alles Elemente, die das Spiel für mich noch weiter aufgewertet hätten, weil ich dann plötzlich eine Interaktion mit anderen habe. Wenn ich es zu dritt spiele, dann kann ich meine beiden Nachbarn angreifen. Wenn ich es zu viert spiele, kann ich vielleicht auch wie bei Tribes of the Wind irgendwie nach rechts oder nach links irgendwie was machen oder so. Und da sind für mich ganz viele Elemente drin, wo ich denke, da hätte das Spiel aus meiner Sicht noch ein bisschen gewonnen an Konfrontation. Grundsätzlich finde ich aber so dieses Thema und diesen Flavor und diese Atmosphäre, die das Spiel ausstrahlt, wirklich schön und wirklich unterhaltsam. Also ich spiele es echt gerne. Ich freue mich auch, wenn jemand sagt, ich setze mich dazu und spiele mit. Aber ich muss es jetzt nicht zwingend mit zwei oder drei oder vier Leuten spielen, weil es reicht mir völlig, das alleine für mich zu machen. Mir macht das Spaß. Auch die Kettenzüge machen mir Spaß. Und mir ist schon wieder aufgefallen, wie genial einfach diese ganze, ganz schön clever Reihe ist. Die ist deswegen so genial, weil ich halt meinem Gegenüber bestimmte Würfel übrig lasse und damit auch entscheiden kann, welche Würfel nehme ich und welche lasse ich übrig. Und allein durch diesen klitzekleinen Kniff kommt bei so einem banalen Roll and Ride, wie der ganz schön clever Reihe, eine wunderbare Interaktion miteinander zustande. Und gerade bei sowas wie einem Kartendeck, bei einem Pokerblatt, gibt's hier halt wirklich einfach nichts an dieser Interaktion. Also ich habe zwei Karten auf der Hand in dieser einen Variante, dann kann ich eben aus insgesamt sieben Blättern, nämlich fünf, für die ich mich entscheide und zwei, die ich auf der Hand habe, mein bestes Pokerblatt zusammenstellen. Es gibt so Charaktere mit drin, die das Ganze noch ein bisschen asymmetrischer machen. Da hat man halt nochmal eine Spezialfähigkeit oder so. Das ist irgendwie alles ganz nett. Und die einzige Interaktion, die kommt ja über so Zielkarten, dass ich eben versuche, das ein oder andere Ziel etwas schneller als du zu erreichen. So, und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Und da hätte ich mir gewünscht, dass das Spiel noch ein bisschen tiefer auslotet, was da alles passiert, ein bisschen mehr Variabilität bietet in den Aktionen, insbesondere vielleicht konfrontative Aktionen mit reinnehmen. Und ansonsten kann ich aber sagen, ich spiele Fliptown wirklich gerne. Also es klingt jetzt viel negativer, als es sein sollte, weil mir macht es echt Spaß, aber ich brauche da keine Mitspielenden. So, das ist, glaube ich, so mein Fazit als Solospiel super. Wenn andere mit am Tisch sitzen, funktioniert es genauso gut.
Auch nett.
Auch nett. Also, ne? So, und das einzige Element, was halt dazu kommt, ist, dass ich versuche, diese Ziele schneller zu erreichen als du. Aber ich habe eben auch ein paar verpasste Chancen identifiziert und hätte mir gut vorstellen können oder könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht über eine Erweiterung gefixt werden kann, dass man dann ein bisschen Interaktion reinbringt. Ansonsten ist das ein prima Spiel, was mir Freude macht, aber eben dann nach einer gewissen Zeit sich auch ein bisschen abnutzt, fairerweise. Ist von Steven Aramini, schön illustriert von Naomi Ferrell oder Ferrell. Alles sehr orange gehalten und sehr, ich sag mal, gleichfarbig gehalten. Da hätte ich mir ein bisschen Variabilität gewünscht. Wie gesagt, das ein oder andere auf dem Spielplan etwas deutlicher, bisschen größer. Und dann ist das wirklich schon ein prima Spiel, mit dem ich zumindest viel Spaß habe, auch wenn ich jetzt ein paar Kritikpunkte hatte. Aber ich spiele es tatsächlich nach wie vor sehr, sehr gerne und durchaus regelmäßig. Ich habe es jetzt auch in der Bahn gespielt. Als ich nach Lübeck gefahren bin, haben die Hanna und ich das in der Bahn gespielt. Das funktioniert prima. Da hat man so ein Tischchen, hat ein bisschen Platz. Also das hat schon dann Spaß gemacht.
Ja, ich hatte nach unserer ersten Partie ja diesen Satz gesagt, ich liebe es und ich hasse es gleichzeitig. Ne? Ich liebe es, weil es eben einfach eine tolle Aufgabe stellt und ich hasse es, weil so viele Chancen ausgelassen wurden gefühlt. Ich würde noch ganz kurz noch einen Satz sagen zu den Varianten, die du genannt hast. Die Charakterkarten fand ich persönlich so ein bisschen enttäuschend, weil das keine dauerhaften Fähigkeiten sind, sondern eigentlich so eine Einmalfähigkeit, die ich einmal in meinem Spiel nutzen kann, so als Sonderaktion. Das war es auch schon. Also es ändert jetzt nicht grundlegend das Spielgefühl. Und was ich aber unbedingt empfehlen würde, ist die Texas Hold'em-Variante. Denn im Grundspiel kriegt man eigentlich diese 5 Karten einfach nur, also wählt die sich aus und wertet die aus. Aber über Texas Hold'em bekommt man am Anfang jeder Runde nochmal 2 Karten verdeckt, jeder zugeteilt. Und versucht dann eben nach dieser klassischen Variante das beste Blatt zusammenzustellen. Das bringt ein bisschen mehr Spannung rein. Ja, und wie gesagt, die kompetitive Variante, die habe ich erst zu spät entdeckt. Die konnte ich jetzt nicht ausprobieren. Ja, ansonsten würde ich mich dir komplett anschließen. Flip Town war das, ja, erschien bei Strohmann Games.
So ist es. Nach Flip Town haben wir ein Spiel, über das wir schon immer in unseren Ersteindrücken gesprochen haben. Ich möchte es aber gerne noch mal ein bisschen ausführlicher mit dir besprechen, denn es ist tatsächlich eines meiner Messer-Highlights und ein Spiel, was bei mir wirklich als Dauerbrenner sehr regelmäßig auf den Tisch kommt und mit dem ich schon ganz viele Leute angesteckt habe, begeistert habe. Also ich komme jetzt schon auf eine sehr, sehr ordentliche zweistellige Anzahl von Partien, irgendwie knapp 30 Partien oder so habe ich jetzt davon gespielt. Ich habe das Gefühl, ich tauche immer tiefer in das Spiel ein und es macht mir sehr viel Freude. Es handelt sich um das neue Nerdlab-Spiel von Christian und Laura Kudahl mit den Illustrationen von Fanny Pastor-Berli. Ein wunderbares Zwei-Personen-Spiel nämlich, wo es auch eine Team-Variante gibt, aber originär ein Zwei-Personen-Spiel, nämlich Agent Avenue. Wir sprachen schon darüber, wir haben es ja auch beim Meet and Play auf der Messe sehr ausführlich gespielt. Und es kommt bei mir gerade permanent auf den Tisch. Wir haben ein Duell zwischen zwei Agenten, Agentinnen, die sich auf einem kleinen, sehr kleinen Spielplan gegenüberstehen, auf so einer Straße. Und diese beiden Agenten oder Spione leben Tür an Tür und versuchen sich gegenseitig über diese Straße zu jagen. Und das tun sie, indem sie Agenten rekrutieren, um Informationen bitten. Und diese Agenten habe ich auf der Hand, 4 Karten. Und ich lege eine Karte offen aus und eine verdeckt. Und dann darf sich mein Gegenüber eine der beiden Karten aussuchen, nämlich entweder die offenliegende oder die verdeckte. Und dadurch sind eine ganze Reihe von taktischen Möglichkeiten denkbar oder möglich. Denn immer wenn du eine Karte nimmst, wird geschaut, wie oft hast du diese Karte. Hast du sie einmal dann, nachdem du sie genommen hast in deiner Auslage, hast du sie zweimal oder hast du sie mindestens dreimal. Und je nachdem, wie oft du sie hast, gibt's dann eine andere Bewegungsregel für deinen Agenten, der dann entweder nach vorne laufen darf und versuchen kann, in meine Richtung zu laufen und mich zu fangen oder vielleicht sogar nach hinten laufen darf und dann ein Stückchen näher kommt. Es gibt besondere Karten, die dafür sorgen, dass man das Spiel sofort gewinnt, nämlich die Codeknackerin, da bleibt man zweimal stehen und wenn man sie zum dritten Mal hat, dann hat man sofort gewonnen. Und es gibt auch den Draufgänger, der geht viel Risiko ein, denn wenn ich den zum ersten Mal bekomme, darf ich 2 Schritte nach vorne gehen, beim zweiten Mal 3 Schritte, beim dritten Mal habe ich allerdings verloren, dann habe ich zu viel riskiert. Und da entsteht eine ganz wunderbare Interaktion miteinander. Erstmal alleine der Frage, welche Karten wähle ich denn aus und lege sie dir hin? auch in der Frage, welche Karten möchte ich denn haben, wie viel Risiko gehe ich? Und da kann man sich natürlich toll auch mal ein bisschen austricksen, dass ich dir eine vielleicht verlockende Karte hinlege, offen, die verdeckte ist aber vielleicht noch ein bisschen wertvoller. Oder du denkst, na, wenn der mir so eine verlockende hier offen hinlegt, dann ist die verdeckte bestimmt noch cooler. Und dann ist es aber eine, die dich dann ins Unglück stürzt und deutlich nach hinten schiebt oder so. Und das geht eben so lange, bis meine Agentenfigur dich eingeholt hat oder ich dich in meine Arme getrieben habe oder umgekehrt. Und das ist so die Basisvariante. Und mit der kann man schon eine ganze Menge Spaß haben. Und wenn der sich dann irgendwann, will gar nicht sagen, abgenutzt hat, und wenn man ein bisschen mehr Herausforderung möchte, gibt es noch eine fortgeschrittene Karte. Da sind dann in den Eckpunkten dieser Straße noch so Schwarzmarktfelder. Oder gibt es eben Schwarzmarktkarten, die offen ausliegen, von denen ich mir dann eine auswähle, wenn ich auf das Feld komme, die entweder einen dauerhaften Effekt haben, also zusätzliche Schritte bringen oder mir einen Soforteffekt bringen. Auch das kann sein, dass ich vielleicht eine Karte von der Hand spielen kann, nochmal rekrutieren oder eine zusätzliche Karte nachziehen kann oder so. Oder eine Karte aus deiner Auslage klaue. Also die verändern dann die Dynamik des Spiels doch nochmal erheblich. Und diese taktischen Möglichkeiten in so einem sehr schnell gespielten Spiel, ich habe das gespielt letzte Woche mit meinem Freund Stevie in Lübeck. Der sagte, komm, lass mal was Schnelles spielen. Und dann haben wir 2-3 Partien The Gang gespielt zu viert und dann sind die anderen ins Bett gegangen und dann haben wir bestimmt noch 1,5 Stunden lang The Gang gespielt bis nachts um 3. Agent Avenue gespielt bis nachts um 3. Und zwar eine Partie nach der anderen. Und er war total hooked, hat sich's auch sofort bestellt. Und ja, ich liebe dieses Spiel. Es macht mir unheimlich viel Freude. Und wenn du dieses Spiel mit einer Person ein paar Mal gespielt hast, dann kannst du immer stärker versuchen, diese Person zu lesen. Und dann ist eben der Trick auch, ja, wenn ich erkenne, wie so deine Vorgehensweise ist oder deine Strategien sind, dann versuche ich natürlich, mein Verhalten irgendwann mal zu brechen, mal was Unerwartetes zu machen. Oder du versuchst eben, dein Verhalten zu brechen, wenn du das Gefühl hast, ich lese dich gerade oder ich habe dich schon gelesen und versuche, mich auf dich einzustellen. Und dann fängt es eigentlich an, so richtig spannend zu werden. Also für mich ein absolutes Highlight. Ich liebe Agent Avenue. Und ich glaube, dir gefällt es auch sehr, sehr gut, oder?
Ja, ich finde es großartig. Wenn es ein Spiel schafft, mit so wenig Mitteln ein solches Mindgame zu erzeugen, das ist schon wirklich, also muss ich wirklich sagen, Hut ab. Du hast ja wirklich nur diesen dünnen Stapel Karten und trotzdem hast du eigentlich bei jeder Entscheidung, die du da triffst, musst du dich wirklich reinversetzen in den anderen. Und dann ist ja die Frage, denkt er jetzt gerade, was ich denke, oder hat er jetzt nicht so weit gedacht? Oder denkt er vielleicht noch mal einen Schritt weiter und macht jetzt genau das Gegenteil von dem, was ich denke, was er tun würde, damit ich, ja, du weißt schon, wo das hinführt, in diesen Knoten im Hirn. Und das spitzt sich ja schon direkt von Anfang an so zu, weil du hast ja erwähnt, es gibt diese Codeknackerin, mit der du das Spiel sofort gewinnst, die wird halt ab der dritten Karte richtig interessant, genau wie der Draufgänger, gegenteilig. Aber es gibt ja auch diese Personen, deren Namen ich gerade vergessen habe, die dir dann 6 Schritte geben. Und es hat bei mir 2 Partien gedauert, bis ich verstanden habe, dass das ja im Prinzip schon fast der Sieg ist.
Die weil Doppelagentin.
Genau, richtig. Und es gibt noch diese Taube, den Namen weiß ich auch nicht mehr, die hat 006 als Werte. Also sprich, bei der dritten Karte kannst du 6 Schritte gehen mit der.
Das ist der Aufpasser 026, genau. Ja.
Oder 026, genau, ja. Und du startest ja nur 7 Felder weit auseinander am Anfang, ja. Das heißt, mit 6 Schritten bist du direkt im Nacken des Gegenübers. Und das hat mich 2-mal in den ersten Partien direkt den Sieg gekostet, weil ich das einfach überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, was das ja direkt meine Niederlage bedeuten könnte. Ja, also ich habe da wirklich auch nichts auszusetzen, auch wenn, ja, höchstens am Thema vielleicht, da hat man sich halt was überlegt, was so ein bisschen, ja, unverbraucht ist, würde ich mal sagen, und was so ein bisschen da reinpasst. Eigentlich ist es ja wirklich nur so ein Rundkurs, auf dem wir versuchen, uns gegenseitig einzuholen, mittels Zahlenwerten. Ja, und dann gibt's ja die fortgeschrittene Variante und die hat das für mich nochmal auf ein neues Level gehoben, weil plötzlich auch neue Siegbedingungen mit reinkommen. Wenn ich es schaffe, dass mein Gegenüber auf meinem Startfeld landet, habe ich dann plötzlich auch das Spiel gewonnen. Ja, und ich will jetzt gar nicht die ganzen Effekte spoilern, die da drauf sind, aber die können das nochmal komplett kippen lassen und auch wirklich einen aussichtslosen Kampf, wenn du Leute wirklich schon fast verloren hast, nochmal komplett rumreißen. Und ich habe nichts auszusetzen an Agent Avenue. Das ist ein richtig toller Absacker, ins vielleicht 10 Minuten gespielt, maximal mal 15, weil wenn das Kartendeck alles ist, ja auch vorbei. Und das geht relativ schnell, weil du darfst ja auch Karten abschmeißen, die dir nicht gefallen, bis zu 4-mal pro Partie und dann kann das schon mal schnell zu Ende gehen.
Ja, und manchmal auch so überraschend, ne, dass dann manchmal ist jemand auch in so einer Sackgasse und merkt, oh, der Kartenstapel ist fast leer. Ich habe nur noch Schrottkarten auf der Hand. Okay, dann schmeiße ich jetzt mal was ab und ziehe welche nach. Aber dann kann man es vielleicht nicht mehr oft genug machen, weil vielleicht der Kartenstapel schon bald leer ist. Und dann gewinnt ja, wer näher an der anderen Spielfigur dran steht. Ne? Und die Karten, die ich dann abschmeißen kann, da muss ich auch erstmal wieder welche nachziehen, die mir auch wirklich gut passen. So. Und ich finde Agent Avenue auch ein ganz herausragend gutes Spiel. 38 Karten, mehr sind es ja nicht, 38 Agentenkarten, die kennt man dann auch nach einer Weile. Das sind nämlich nur 8 verschiedene und die sind dann eben unterschiedlich oft in dem Spiel vorhanden. Im Regelfall 6-mal, der Gehilfe und der Maulwurf jeweils einmal. Und viel mehr als diese 38 Karten und diesen kleinen Rundkurs, auf dem wir 7 Felder voneinander entfernt starten, brauchen wir nicht. Da gibt es eben noch 15 Schwarzmarktkarten und dann ist die Welt in Ordnung. Und dieses Mindgame, was dazwischen passiert, das ist wirklich richtig großes Kino. Und du hast wirklich manchmal Züge, wo du so eine Minute oder 2 vor deinen 4 Karten, die du auf der Hand hast, sitzt und sagst, scheiße, welche spiele ich jetzt aus? Wenn ich das mache, passiert das. Wenn ich die lege und die verdeckt, dann denkt er vielleicht das. Dann wäre das eine Konsequenz. Ah, ich spiele über die andere. Und dann könnte er das denken. So. Und dann fängt so im Kopf an, so ein riesen Kopfkino loszulaufen.
Ja, und das kriegt dein Gegenüber ja auch mit, ja, in dem Fall. Und dann ist halt die Frage, blöfft der jetzt gerade, ja, und weiß genau, was er tut oder nicht? Also
ja,
auf so vielen Ebenen läuft das.
Ja, also das ist für mich wirklich ein richtig tolles Spiel. Ich würde jetzt schon mal wieder so weit gehen und sagen, das muss auf die Empfehlungsliste Spiel des Jahres. Da hat es ja Mindlab auch drauf geschafft und ich finde wirklich Agent Avenue.
Mindbug meinst du, Entschuldigung.
Was habe ich gesagt?
Mindlab. Du meinst ja, aber Nerdlab Games wahrscheinlich.
Guck mal, so weit sind wir schon mit meinem Gehirn. Also Nerdlab Games und Mindbug hat es auf die Empfehlungsliste geschafft vor 2 Jahren. Und zwar vom Kennerspiel des Jahres völlig zu Recht. Und ich finde Agent Avenue wirklich herausragend gut. Also das, was da passiert, das macht mir so viel Freude. Und ich habe bis jetzt noch niemanden, und ich habe es mit vielen Leuten gespielt, noch niemanden, mit dem ich es gespielt habe, den das irgendwie kalt gelassen hätte. Und deswegen ist das von mir eine absolute Empfehlung. Und da bin ich dem Sebastian Wenzel abermals sehr dankbar. Denn der hat mich, als ich schon so ein bisschen so einen Tiefpunkt hatte auf der Messe, also mal so ein Müdigkeitspunkt, hat er gesagt, komm, wir laufen mal ein bisschen in die Halle 1. Sag ich, ey, der ist doch nur so Rollenspiel, Trading Card, nicht Rollenspiel, hier Miniaturen und Trading Cards und so. Oder sagt er, ja, aber da ist Nerd Lab und da wollen wir mal gucken. Und dann haben wir da an dem Stand gestanden und dann das Spiel kennengelernt. Und ich habe allein auf der Messe, glaube ich, schon 4 Leute für das Spiel begeistert oder 5 und die ich alle an diesen Stand gezerrt habe und gesagt, hol dir das Spiel, das ist mega. Wir haben es auf dem Meet and Play gespielt. Ich habe es jetzt hier mit vielen Leuten gespielt. Letzte Woche auch mit dem Stevie in Lübeck, mit der Hanna habe ich es gespielt. Wir haben es oft gespielt. Ich habe es im Büro mal mitgehabt in der Mittagspause. Also es ist total schnell erklärt und wenn man 1, 2, 3 Partien gespielt hat, dann kennt man so ein bisschen die Tricks und die Mechanismen und dann macht das richtig Spaß. Und wenn man das dann auf die Rückseite dreht, den Spielplan und diese Schwarzmarktkarten noch dazu nimmt, dann kommt noch wirklich eine schöne Komponente rein, weil gibt's ja diese Karte, wenn du 7 verschiedene Agenten vor dir ausliegen hast, dann hast du eben auch gewonnen und es gibt ja nur 8 verschiedene, also brauchst du nahezu alle Agenten mal und so. Also macht richtig Spaß, da tiefer einzusteigen und sich auch von Mal zu Mal ein bisschen eine andere Strategie oder Vorgehensweise zu überlegen. Also von mir ganz große Empfehlung von Christian und Laura Kudal bei Nerdlab Games erschienen, Agent Avenue.
Jo, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal ein Päuschen und machen Waffeln. Denn es ist Waffelzeit und darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. Waffelzeit erschien bei Pegasus jetzt gerade brandneu. Es geht natürlich, wie beim Waffeln machen, immer nur darum, die meisten Schlemmerpunkte zu erzielen. Das ist zumindest das, was ich in Waffelzeit versuche. Dafür haben wir vor uns eine Waffel, also sprich ein Pappboard, was so aussieht wie so eine typische belgische Waffel in einem 5x5 Raster mit diesen Vertiefungen, wo man so Früchte reinlegen kann. Und das tun wir auch letzten Endes hier in diesem Spiel. Wir versuchen nämlich, bestimmte Ziele zu erfüllen und Früchte und Sahne geschickt zu drapieren auf unserer belgischen Waffel. Das Ganze läuft über so einen Auswahlmechanismus, und zwar über 8 Runden, in dem wir unsere Spielsteine auf ein Auswahltableau, nicht auf ein Auswahltableau, sondern an das Auswahltableau anlegen. Auf diesem Tableau sind nämlich diese verschiedenen Früchte in einer zufälligen Anordnung ausgerichtet. Das sind so doppelseitige Plättchen, die sich auch im Laufe des Spiels dann immer mal wieder rumdrehen, sodass wir eine andere Auswahl haben. Und wir ja, schieben den Spielstein an so eine Einkerbung, an eine Zeile oder Spalte. So, und dann dürfen wir die ersten beiden Früchte oder die Sahne, je nachdem, was da liegt, uns dann als kleine Pappmarker aus dem Vorrat nehmen und auf unser Tableau tun. Wichtig ist, wir müssen sie nebeneinander legen. Das Ganze tun wir, weil wir bestimmte Muster erfüllen möchten. Und diese Musterkarten liegen dann am Spielfeldrand. Da gibt's für jede Fruchtart ein verschiedenes Muster. Zum Beispiel möchte ich die Brombeeren in ein 2x2-Raster, in so ein Quadrat legen. Oder ich möchte drei Kirschen in eine Reihe legen. Da gibt's auch ja mehrere Karten, so dass wir da auch ein bisschen Abwechslung haben. Ich habe gerade von der Sahne gesprochen, die macht das Ganze punkteträchtiger, denn die muss immer auf die Waffel direkt drauf und dann darf ich eine Frucht drauf drapieren. Ich darf aber Früchte auch direkt auf die Waffel legen. Aber das Ganze ist gar nichts wert, wenn da nicht Ahornsirup drauf ist. Denn dafür haben wir so kleine durchsichtige Steinchen nochmal extra in unserer Ahornsirupkanne. Und die dürfen wir drauflegen, wenn wir diese besagten Muster erfüllt haben. Und dann sagt uns die Karte auch genau, wo dieser Ahornsirup dann drauf darf. Und erst dann sind diese kleinen Türmchen, die wir da gebaut haben, auch wirklich am Ende Punkte wert. Es gibt dann noch ja globale Ziele, nenne ich es mal, die wir verfolgen. Ja, auch da gibt es dann nochmal Sonderpunkte, wenn ich der Erste bin, der das schafft. Da gibt es so ein kleines Butterstückchen, was ich auf meiner Waffel drapieren muss. Am Ende einer Runde werden die Steine wieder zurückgesetzt. Und da gibt es dann so einen kleinen Pappschieber, nenne ich es mal, der wandert so am Rand dieses Auswahltableaus dann weiter, blockiert mir dann wieder andere Reihen und Spalten und sorgt dafür, dass wieder auch ein paar von diesen Plättchen umgedreht werden und die Auswahl sich dann verändert. Ja, und nach diesen 8 Runden schauen wir dann, wie viele von diesen Türmchen mit diesem Ahornsirup drauf wir gemacht haben. Also die sind dann so 1 oder 3 Punkte wert. Es gibt dann noch Punkte für die Ziele, die ich erfüllt habe. Und am Ende landet man meistens so irgendwo zwischen 20, 30, 35 Punkten und hatte eine echt unterhaltsame Viertelstunde. Soweit würde ich schon mal vorausgreifen.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Das große Problem bei Waffelzeit ist, dass ich das spiele und die ganze Zeit Appetit auf Waffeln habe.
Es ist grauenhaft, oder?
Ja.
Du kannst es nicht spielen, ohne wirklich, dass dir der Magen knurrt. Das ist echt irre.
Du sitzt davor, hast diese Waffel vor dir liegen, hast die leckeren Früchte nebendran. Das sind natürlich alles Pappplättchen, die Sahne, das Stückchen Butter, die Sirupdrops, diese kleinen Steinchen und so. Und du drapierst das auf deiner Waffel. Es sieht unfassbar schön aus. Und ich sitze die ganze Zeit da und hab Bock jetzt auf Waffeln und mach mir jetzt Waffeln. So. Und das ist fatal, denn ich könnte jeden Tag Waffeln essen, tu das Gott sei Dank nicht. Aber jetzt in der Weihnachtszeit, wenn dann die ganzen Buden wieder aufmachen demnächst und dann damit Waffeln verkaufen, dann werde ich mal wieder zuschlagen. Und Waffelzeit ist für mich eigentlich ein etwas seichteres, und das meine ich überhaupt keineswegs negativ, ein etwas seichteres Harmonies. Da haben wir auch Ziele, die wir erreichen wollen, und wenn wir die erreicht haben, dann blockieren wir bestimmte Felder, Früchte in dem Fall, mit einem kleinen Sirupdrop, und dann kann man eben dieses Feld für diese Wertung nicht mehr nehmen, und dann möchte ich vielleicht andere Ziele erfüllen und dann wieder andere Plättchen oder andere Früchte erfüllen, um dann noch mehr Sirupdrops zu verteilen, und das wird dann hinten raus, wenn ich dann, wir spielen das ja nur wenige Runden, wenn ich das dann, je mehr Sirupdrops da liegen, desto komplexer wird es ja oder desto schwieriger wird es ja, diese Ziele zu erfüllen. Und da muss ich manchmal schon ganz genau überlegen und knobeln, welche Rohstoffe nehme ich mir jetzt, also welche Früchte nehme ich mir jetzt. Das wird ja über so einen Auswahlmechanismus dann auf so einem Tableau auch festgelegt. Und welche dieser Ziele kann ich überhaupt erfüllen, welche will ich erfüllen. Und das ist eine sehr schöne, durchaus anspruchsvolle, aber nicht zu schwierige Knobelaufgabe. Also das Platzieren der Früchte auf dem Tableau ist durchaus anspruchsvoll. Es ist durchaus interessant, dann zu gucken, welche Ziele kann ich in welcher Reihenfolge erfüllen, wie lege ich das dann dahin. Und das macht mir alles in allem echt großen Spaß, weil ich Harmonies ja auch gerne mochte und auch Waffelzeit jetzt sehr gerne mag. Es ist für mich so 1-2 Stufen unter Harmonies in der Komplexität, aber auf einem spielerisch ähnlich interessanten Niveau und optisch natürlich ein echter Hingucker und eine echte große Freude.
Ja, damit hast du mir jetzt hier schon einen Großteil meines Fazits vorweggenommen. Mit Harmonies, da wäre ich jetzt auch mit eingestiegen.
Das tut mir leid.
Nein, es macht gar nichts. Da muss ich wenigstens weniger reden. Nee, es erinnert wirklich ganz, ganz stark daran. Auch hier muss ich diese Muster erfüllen. Das Ganze ist halt jetzt hier in quadratischer Form statt in Hexform. Und die Muster bleiben das ganze Spiel über gleich. Auch wenn wir da jetzt von Partie zu Partie ein bisschen Abwechslung haben. Während bei Harmonies ja wirklich dann immer sich die Auslage ändert mit diesen Tierkarten. Genau, und auch diese ich nenne es jetzt mal Landschaftswertung aus Harmonies, ja, ich muss dann irgendwie Gebirge an Gebirge und jedes Feld ist halt so und so viel Punkte wert. Das ist hier auch alles viel, viel simpler und dadurch auch einfach ein bisschen familientauglicher. Und ich muss jetzt nochmal diese optische Gestaltung hervorheben, weil, wenn wir uns das wirklich mal alles ganz genau angucken, haben wir ja hier wirklich ein komplett abstraktes Spiel vor uns. Wir hätten auch einfach sagen können, ja, du hast große weiße Scheiben, die müssen in dieses 5x5 Raster nach unten. Dann hast du 5 verschiedenfarbige kleinere Scheiben, die darfst du auch drauflegen oder auf die weißen Scheiben drauf. Und dann hast du noch ganz kleine orangene Scheiben, die ganz oben drauf kommen. Und so machst du deine Türmchen. Und schon hast du exakt das gleiche Spiel, nur völlig abstrakt. Und man hat das hier thematisch wirklich so cool eingebunden und so originell und so, ja einfach insgesamt toll gelungen. Das ergibt auch Sinn, das ist auch dadurch viel einfacher zu erklären, als wenn ich jetzt dieses abstrakte Spiel irgendwie jemandem beibringen müsste. Und insofern ja extra, also ein ganz großes Extra-Lob noch auf meiner Seite, weil das finde ich wirklich echt toll.
Ja, du hast ja bei Harmonies, baust du dir diese Landschaft zusammen und das ist für einige dann eine Spur zu abstrakt zu sagen, okay, das graue Steinchen ist jetzt das Gebirge und wenn du dann 2 oder 3 aufeinander stapelst und dann, ich habe immer wieder Fragen, obwohl das auf den Karten sehr deutlich war bei Harmonies, ja, wo muss ich jetzt da mein kleines Tier einziehen lassen, das ich auf meiner Karte habe oder so. Da habe ich immer gemerkt, dass es Leute gibt, die so mit dieser, bei Harmonies hast du ja noch das Bauen, also einerseits in die Höhe, aber auch in verschiedene Richtungen. Das heißt, ich kann ein Gebirge nehmen und kann dann verschiedene, keine Ahnung was, Flüsse da drumherum bauen und dann ziehen halt die Tiere irgendwie in den Fluss ein oder was auch immer. Das heißt, ich kann so diese Positionen dieser Steinchen ja für mehrere Wertungen, für mehrere unterschiedliche Wertungen auch durchaus nutzen. Also sowohl in die Höhe als auch in die Tiefe sozusagen. Das ist bei Waffelzeit auch so, aber hier hatte ich nie jemanden, der Probleme hatte, das zu verstehen, weil es eben völlig klar ist, ich belege mir hier meine Waffel und ich kann jetzt hier auf die Brombeeren, wenn ich da Brombeeren liegen habe, kann ich da halt einen Siruptropfen drauf machen. Oder ich lege halt jetzt da in einer, keine Ahnung, in einer L-Form irgendwie einen 3 Erdbeeren hin oder in eine Reihe eine Banane abwechselnd mit einer anderen Frucht, mit einer Banane, mit einer anderen Frucht. Und wenn die halt nebeneinander liegen, dann kann ich halt auf die Bananen irgendwie einen Siruptropfen legen, keine Ahnung was so, ne? Und wenn ich solche recht einfachen und durchaus komplett ersichtlichen Aufgaben habe, dann tun sich Menschen natürlich, oder nicht natürlich, aber dann tun sich einige Menschen damit deutlich leichter, zumindest meine Erfahrung. Das heißt, wenn jemand Harmonies mochte und noch etwas zugänglicheres Spiel möchte mit einer sehr schönen Thematik und einer sehr schönen Darstellung, dann ist für mich Waffelzeit echt die perfekte Wahl. Also es gefällt mir richtig gut. Ich freue mich schon drauf, wenn ich es von dir wiederbekomme, weil es so das perfekte Spiel auch so zu einer Tasse Kaffee. Also wir haben es dann hier auch mal gespielt, so beim Frühstück, so nebenbei haben wir uns irgendwie ein paar Brötchen geschmiert und dann eine Tasse Kaffee gemacht, dabei ein bisschen Waffelzeit gespielt und vor uns hingepuzzelt oder so. Ich habe auch tatsächlich schon geplant in der Weihnachtszeit, ich werde so ab der 2. Dezemberwoche bis Mitte Januar habe ich frei. Da werde ich also sehr viel spielen und da freue ich mich auch schon drauf, einfach mal Waffeln zu backen und hier irgendwie Leute einzuladen und dann mal so ein bisschen ein paar Waffeln zu essen, Waffelzeit dabei zu spielen. Also für genau so eine, ich sag mal, so einen schönen Vormittag ist das perfekte Spiel, ist ein schöner Einstieg in so einen Spieleabend, ist ein schönes, zugängliches Spiel, ist auch das perfekte Spiel für Sonntagsfrühstück, wer diese Reihe kennt hier aus dem Podcast, wo wir mal sehr leicht zugängliche Spiele vorstellen. Also insofern ist Waffelzeit da echt ein ganz toller Kandidat. Bei AEG ja ursprünglich erschienen von Maxime Demeyer und im Deutschen bei Pegasus. Super Titel auch.
Ist übrigens ein Erstlingswerk, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Mhm. Also insofern nochmal auch da Hut ab.
Ist vielleicht nicht weit genug weg von so Titeln wie Harmonies, ne? Also ist das relativ nah dran oder auch Cascadia-Anleihen, ne, sind irgendwie erkennbar. Aber ich glaube, es ist so zeitnah, so nah an Harmonies erschienen, dass ich glaube, dass das eine unabhängige Entwicklung war voneinander. Also gehe ich mal zumindest von aus. Ja. Glaube, damit haben wir zu Harmonies, hätte ich was gesagt, zu Waffelzeit. Ja, genau. Zu Waffelzeit alles gesagt, auch hier. Auch, ich sag mal, interaktionsarm, ne, könnte man jetzt, also das haben wir bei Flipboard vorhin bemängelt. Hier würde ich es auch mal sagen, es ist einigermaßen interaktionsarm. Wir haben nicht so viel miteinander zu tun, bauen halt so eine schöne Waffel vor uns auf. Wie gesagt, dieses ganz geniale, was vielleicht Harmonies noch hatte über diese, über das Bauen der Landschaften, die ich unterschiedlich nutzen kann, in die Höhe und in die Breite. Das fehlt Waffelzeit ein bisschen, aber dafür ist es eben ein Stückchen zugänglicher. Ja, zugänglich ist auch ein Spiel in der Pariser Oper, das auch bei Pegasus erschienen ist, nämlich Chronologic. Chronologic ist ein Deduktionsspiel, das heißt genau genommen sogar Chronologic Paris 1920, ein Spiel von Fabien Gridel und Johan Levet oder Levet. Und es ist ein Deduktionsspiel, ich hatte es schon mal gesagt, dass die Dinge rausgenommen hat, die Cluedo so anstrengend und nervig machen und die Dinge reingenommen hat, die Deduktion so schön machen. Denn was mich bei Cluedo immer nervt, ich liebe Cluedo oder Cluedo, Cluedo heißt es ja auf Englisch, Cluedo, oder Clue, na ist ja wurscht. Also jedenfalls, was mich bei dem Spiel so ein bisschen nervt, ist diese Würfelei, dass ich dann mal würfle und dann habe ich eine 3 gewürfelt und dann laufe ich 3 Felder über den Spielplan, stehe irgendwo im Gang rum und kann keine Frage ausspielen und keine Verdächtigung aussprechen. Das macht Chronologic anders, denn jeder von uns kann jederzeit Dinge ermitteln und wir haben dazu verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Wir sind in der Pariser Oper, es ist ein Verbrechen passiert. In dieser Box sind insgesamt 3 verschiedene Fälle. Und jeder dieser 3 verschiedenen Fälle hat nochmal 5 Szenarien mit der gleichen Ausgangsprämisse, aber eben unterschiedlichen Ergebnissen. Und die Kombinationen, die wir herausfinden wollen, ist, welche Person war es, zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort. Also das kennen wir so ein bisschen von Cluedo. Wer war es mit welcher Tatwaffe in welchem Raum? Hier ist es eben, zu welcher Uhrzeit war es wer und an welchem Ort hat es stattgefunden. Und wir haben Bewegungsregeln in diesem Spiel, denn wir wissen, dass die Verdächtigen einer bestimmten Bewegungsregel folgen. Im Regelfall ist das, sie bewegen sich einen Schritt weiter in einen benachbarten Raum. Jetzt liegen natürlich nicht alle Räume direkt nebeneinander, sondern manche Räume grenzen auch an 2 oder 3 Räume an. Also wenn ich mich in der Galerie befinde, kann ich von dort aus auf die große Treppe gehen. Ich könnte aber auch ins große Foyer gehen, genauso wie ich auf die Bühne komme. Wenn ich im Musikzimmer bin, komme ich von da aus auf die Bühne oder in den Tanzsaal. Also das heißt, ich muss immer überlegen, wo könnten die Verdächtigen denn gewesen sein. Ja, und wenn ich dran bin, dann spreche ich eine Kombination aus. Wir haben so Schablonen vor uns liegen mit den einzelnen Personen, die wir verdächtigen können. Und wir haben andere Schablonen vor uns liegen mit den Zeitpunkten und dann aber eben auch immer diese Orte, die offen ausliegen. Und dann kann ich entweder fragen, welche Person war denn auf der Galerie? Und dann sehe ich in der Auflösung, kann ich die Schablone über die Galerie legen. Und dann sehe ich dort erstmal, war diese Person überhaupt an der Galerie? Wenn ja, sehe ich als der, der die Frage gestellt hat, zu welchem Zeitpunkt war sie da? Und den anderen gebe ich aber auch einen Hinweis, den sage ich nämlich, wie oft war diese Person da? Also ich kann sagen, war der Detektiv auf der Galerie? Und dann sehe ich, ja, der war zum Zeitpunkt 2 auf der Galerie. Und dir sage ich, der Detektiv war 2-mal auf der Galerie. Und dann können wir uns das auf so einem Plan vermerken miteinander. Und jetzt weiß ich, wenn der zum Zeitpunkt 2 in der Galerie war, dann muss er zum Zeitpunkt 1 oder 3 auf einem der Galerie benachbart angrenzenden Orte gewesen sein. Und über genau solche Informationen versuche ich mir dann den Fall nach und nach zu erschließen. Und natürlich werden die Fälle und die Szenarien im Laufe des Spiels immer ein bisschen schwieriger. Da habe ich vielleicht weniger Informationen am Anfang zur Verfügung oder es verändert sich ein bisschen was in der Frage dessen, was ich da rausfinden muss. Aber das ist grundsätzlich erstmal das Prinzip. Und über dieses Prinzip versuche ich mir dann die Lösung, herauszufinden und das eben mit meinen Mitspielenden zu machen. Und es hat gegenüber Cluedo noch einen weiteren Vorteil. Es geht nämlich deutlich schneller und man kommt nicht an so ein Dead End. Also bei Cluedo hat es ja manchmal auch das Gefühl, ich frage jetzt hier 1000 Sachen und irgendwie kriege ich gerade nicht die Informationen, die ich dringend brauche. Das ist bei diesem Spiel anders, weil niemand entscheidet, welche Karte er oder sie mir zeigen kann oder muss, sondern ich kann sehr transparent aus einer offenen Auslage mich für einen dieser Orte entscheiden, für eine Person oder einen Zeitpunkt entscheiden und dann bekomme ich diese Informationen und ich bekomme eben immer auch von allen anderen die Informationen mit und dadurch hat das Spiel eine sehr schöne Dynamik. Man ist immer dran, man hat immer was zu rätseln. Wenn du Cluedo zu viert spielst, dann sterbe ich manchmal vor Langeweile, weil dann mache ich meinen Zug, würfel meine 3, bleib irgendwo im Gang stehen, hab nichts zu tun. Dann machen die anderen irgendwelche Sachen. Ja, da kann ich mir auch eine Notiz machen. Aber ich weiß ja dann nicht, welche Karte hat jemandem gezeigt und so. Und da bin ich meistens ein bisschen gelangweilt. Und bei Chronologic bin ich eigentlich die ganze Zeit am Denken, die ganze Zeit am Kombinieren, versuche die ganze Zeit mir zu überlegen, was frage ich als nächstes, versuche zu verbinden, wer ist wann wohin gelaufen, was kann ich ausschließen, was weiß ich schon, welche Informationen kann ich miteinander verknüpfen. Und das macht mir unheimlich viel Spaß. Ja. Ist ja auch schon eine zweite Box erschienen, zumindest im Englischen, die, glaube ich, noch nicht auf Deutsch da ist. Und ich freue mich schon, wenn die kommt, wenn wir da wieder neues Futter haben. Weil ich muss sagen, auch Chronologic ist für mich ein echtes Highlight, ein wunderbares Deduktionsspiel, an dem ich richtig viel Freude habe. Und ich mag ja Deduktionsspiele eh. Aber mir gefällt hier tatsächlich alles. Mir gefällt die Gestaltung, mir gefällt dieses Unmittelbare, dass ich alle Informationen immer sofort bekomme. Mir gefällt, dass es nicht so kompliziert ist. Mir gefällt, dass ich kein Glücks- oder Würfelelement mit drin habe, sondern es ist sehr straightforward, es ist sehr auf den Punkt. Und dadurch hat es für mich eine ganz schöne Dynamik, die mir richtig gut gefällt. So. Was sagst du zu Chronologic, Stefan?
Ja, Chronologic, du hast es gerade Schablonen genannt. Da gibt's ja diese, ne, diese Zeitpunkte und diese Personen. Und das sind ja eigentlich so eine Art Lochkarten. Und wer jetzt an Lochkarten denkt und an ein Deduktionsspiel, der wird auch gleich an Turing Machine denken. Und oh Wunder, der gute Fabian Gridel ist nämlich auch der Autor von Turing Machine. Also das scheint so eine Art Weiterentwicklung zu sein. Und fast so sehr, wie Turing Machine mich fasziniert hat bezüglich des Mechanismus, ist das auch hier der Fall. Ich finde das total reizvoll, das über diese Karten zu legen und dann diese Informationen über diese Lochkarten eben rauszulesen. Ja, ich nehme vorweg, mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Ich bin aber auch ein großer Freund von Deduktionsspielen. Auch ich habe da wirklich Riesenspaß dran. Ich habe allerdings auch festgestellt, man wird mit diesem Spiel niemanden bekehren können, der jetzt nicht so viel damit anfangen kann oder vielleicht auch einfach nicht so gut darin ist. Weil auch Chronologic krankt eben daran, wenn Spieler oder Spielerinnen mit unterschiedlichen Stärken in diesem deduktiven Denken, so würde ich es jetzt mal nennen, aufeinandertreffen. Denn sobald der Fall gelöst ist, ist es halt sofort vorbei. Und das fühlst dann einfach so ein bisschen unbefriedigend an, wenn du diesen Fall selber nicht gelöst hast. Ja, wir haben es dann oft so gemacht, dass wir dann nochmal die anderen haben so ein bisschen haben rätseln lassen noch so ein paar Runden, damit die dann auch noch auf die Lösung kommen, weil das einfach sich sonst doof anfühlt, finde ich. Ansonsten ist das wirklich ein großes Deduktionsfest mit einem Block, auf dem ich meine Informationen festhalten kann, der am Anfang so ein bisschen verwirrend ist. Also man muss erstmal begreifen, wie man den eigentlich vernünftig ausfüllt. Und auch hier typisches Deduktionsspielproblem, sobald ich da irgendwas falsch eintrage oder mich irgendwie vertue an irgendeiner Stelle mit meinen Einträgen, ist meine komplette Logikkette eigentlich zusammengebrochen. Das ist uns auch passiert in unseren Partien. Aber auch das ist, wie gesagt, kein neues Problem. Ansonsten, es ist wunderbar runtergedampft auf das Essentielle und es ist auch sehr originell dabei, denn es stellt mir nicht immer die gleiche Aufgabe wie bei Cluedo, wo ja immer Ort, Tatwaffe und Täter, glaube ich, waren es, ne, gefragt sind. In der ersten Box hier, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, muss ich nämlich rausfinden, wer den Detektiv vergiftet hat. Und das ist kann nur die Person sein, die zu irgendeinem Zeitpunkt mal alleine mit ihm in einem Raum war. Das heißt, ich verfolge die Wege des Detektivs und gucke, wer dann noch mit ihm so zusammen war. Und natürlich weiß ich in dem Moment, wenn noch eine dritte, vierte Person da in dem Raum mal irgendwann ist, okay, da kann es schon mal nicht passiert sein. Ja, und dadurch ist das Ganze auch einfach so ein bisschen immersiver an der Stelle. Es fühlt sich wirklich so ein bisschen so an, so ich verfolge diese Spuren und verfolge diesen Weg, den er da genommen hat und wann ist es passiert? Der Täter lauert schon, so nach dem Motto. Und das wird alles nochmal anspruchsvoller. Also in der zweiten Box geht es dann nicht nur um eine Person, sondern da muss ich eigentlich alle Personen gleichmäßig auch beobachten. Und in der dritten Box, und das reiße ich wirklich nur minimal an, da haben wir sogar noch einen virtuellen Gegenstand, der ins Spiel kommt, der dann nochmal wandert und den ich auch noch im Blick dabei behalten muss. Also das ist schon eine richtig heftige Aufgabe für Leute, die halt wirklich auch schon viel in der Richtung gespielt haben und da auch ein gutes Gefühl für haben, weil es dann echt ein bisschen an Arbeit grenzt. Aber für alle Freunde von deduktiven Spielen, den Satz noch, super Ding, auf jeden Fall.
Also spätestens, wenn dann in der dritten Box dieses zusätzliche Element reinkommt, ist es wirklich schon wie so ein PM-Logik-Trainer. Ne? Also diese, wenn das passiert ist, was ist dann und was ist dann noch wahr und so. Und der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem Spiel habe, ist, dass ich mir gewünscht hätte, dass ich auf dem Block mehr Möglichkeiten gehabt hätte, mir Dinge zu notieren. Weil der ist sehr voll geschrieben oder voll mit, also die Grafik, die nimmt da sehr viel Platz ein. Und ich brauche die schon auch, um nachzuvollziehen, wer war wo und wie ist das dann vonstatten gegangen und so. aber ich habe eben sehr wenig Möglichkeiten, mir Dinge zu notieren. Also ich kann mir da zwar natürlich kleine Bemerkungen dran machen oder so, aber das wird dann zum Teil sehr klein und sehr unübersichtlich. Und da hätte ich mir einfach mehr Freifläche gewünscht, nochmal irgendwie eine Notiz dazu zu machen oder mir eine Vermutung aufzuschreiben, der ich dann nachgehen möchte oder so. Aber ja, das finde ich auch tatsächlich schön. Das ist auch vom Element. Jeder hat so einen kleinen Sichtschirm, hinter dem er dann auch seine Sachen aufschreibt und so, ne? Also ein wirklich tolles Gesamtpaket. Ich habe eben mal nachgeschaut, es sind sogar schon 2 Boxen noch erschienen zu Chronologic. Also da können wir uns hoffentlich noch auf weiteres Futter freuen, und selbst wenn die nicht auf Deutsch erscheinen, das ist nicht so schlimm, weil dann gibt's ja, das ist ja sprachneutral, das Spiel, ne? Also es gibt noch Cusco 1450 und Babylon 2500. Auf die beiden freue ich mich auch sehr, wenn ich die möglicherweise dann auf Englisch mir mal hole, aber die Reihe an sich gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Oder diese erste Box jetzt, die Reihe kann ich nicht beurteilen, aber die erste Box dieser Reihe.
Ja, ich habe da jetzt auch gar nicht mehr zu sagen, großartig.
Ich auch nicht, absolute Empfehlung, also schon 2 sehr starke Titel wieder von Pegasus.
Genau, und wir haben ja heute auch noch einen dritten in petto, mal gucken, ob der ebenso noch mithalten kann. Ich mache jetzt aber nochmal weiter mit meinem dritten Titel. Und zwar geht's diesmal nicht in den Wilden Westen und auch nicht an den Frühstückstisch, sondern nach Japan. Ich habe Let's Go to Japan gespielt, oder auf Deutsch auch Auf nach Japan. Das Letztere ist bei Schwerkraft, nee, wird bei Schwerkraft erscheinen bald, aber wir haben die englische Version gespielt von AEG. Und ja, was tun wir? Wir planen eine Reise, einen 6-monatigen Aufenthalt, einen 6-tägigen Aufenthalt in Japan. Wir haben dafür ein kleines Board vor uns, da sind die Wochentage Montag bis Samstag zu sehen. Und das Ganze ist kartengesteuert, denn wir haben 2 richtig schöne, dicke Kartenstapel. Einer mit Ereignissen in Tokio oder Sehenswürdigkeiten in Tokio und ein anderer mit Sehenswürdigkeiten in Kyoto. Und das spielt sich auch wirklich nur in diesen beiden Städten ab, diese Japan-Reise. Auch wenn Japan sicherlich noch viel, viel mehr zu bieten hat an der Stelle. Und wir spielen das über 13 Runden und das hat einen wirklich sehr cleveren Drafting-Mechanismus. Denn in Runde 1 ziehe ich von beiden Karten, von beiden Stapeln eine Karte, suche mir eine aus, die ich in meine Auslage spiele, an irgendeinem beliebigen Wochentag, und die andere wandert an meinen linken Nachbarn auf das Ablagetableau verdeckt. So, und das machen wir insgesamt 4 Runden lang, sodass wir dann 4 Karten noch ausgespielt haben und sich dann eben dieser Ablagestapel bei unseren Nachbarn auf 4 Karten angewachsen ist und bei mir logischerweise dann auch. Und in Runde 5 nehme ich dann diese 4 Karten und wähle dann daraus wiederum 2 aus, die ich ausspiele, und die anderen beiden gebe ich wieder weiter. Dann greife ich wieder auf den Stapel zu, dann wird wieder der eigene Stapel abgebaut, und das ist immer so ein Hin und Her, bis am Ende dann, glaube ich, die letzten beiden Karten noch vom Stapel genommen werden. Eine wird ausgespielt und eine wird abgeschmissen. Und dann sollten wir, wenn wir alles richtig gemacht haben, am Ende 18 Karten gespielt haben, auf unsere 6 Wochentage verteilt. Denn ich darf an jedem Wochentag auch nur 3 Aktivitäten planen. Ja, und da das tue ich am besten so, dass ich bestimmte Vorzüge, also zum Beispiel an dem Montag möchte ich gern shoppen gehen und am Dienstag möchte ich mir gern Tempel ansehen, dass ich das möglichst erfülle, dass ich eben auch die passenden Karten mit den passenden Symbolen möglichst an diese Tage anspiele. Denn wenn ein Tag voll ist, also wenn ich dann 3 Events geplant habe, dann gucke ich, wie viele Symbole dann auch matchen mit der Anforderung, und dann kriege ich nochmal so einen kleinen Bonus oder vielleicht auch einen großen Bonus, wenn ich viele Übereinstimmungen habe. Im besten Fall vielleicht sogar ein Zugticket, weil ich muss ja auch hin und her reisen zwischen Kyoto und Tokio. Und wie gesagt, wenn die Tage dann komplett verplant sind, dann kommt die Auswertung. Und dann gehe ich wirklich von Montag bis Samstag durch, schaue mir jeden Tag einzeln an. Und ich habe an jedem Tag noch ein Highlight des Tages festgelegt. Das ist die Karte, die quasi ganz ganz unten liegt und deren unterer Teil sichtbar ist. Und da gibt's nochmal eine Sonderwertung. Da schaue ich dann, ob ich eine bestimmte Anzahl Symbole gesammelt habe. Also ob ich zum Beispiel schon 2-mal was essen gegangen bin, schick. Und dann kriege ich nochmal irgendwie Bonuspunkte, oder ich kriege dann auch wieder neue Symbole oder sonstige Ausschüttung. Und so versuche ich natürlich, die Highlights so zu setzen, dass ich eben auch diese ganzen Bedingungen möglichst gut erfülle. Ja. Das ist in ungefähr einer Dreiviertelstunde, vielleicht auch eine Stunde gespielt, und spielt sich erstmal sehr gefällig. Und ich sage auch gleich noch ein bisschen mehr dazu, was mir besonders gut gefallen hat, aber möchte jetzt erstmal dich hören und deine Reise nach Japan, wie sie verlaufen ist.
Ja, ich habe tatsächlich gleich anschließend eine Frage an dich, aber erstmal, also mir gefällt das sehr, sehr gut. Ne? Es ist ein schönes Set-Collection-Spiel, bei dem ich eben Karten sammle in einer richtigen Position, in der ich so eine Auswertung habe, ein bisschen wie bei Faraway, nur richtig rum sozusagen, dass ich gucke, wo liegen die Symbole und was bekomme ich dafür, wie weit darf ich dafür nach vorne laufen und so. Ich muss die Reise sehr gut planen, also dass ich die sozusagen zwischen Kyoto und Tokio hin und her fahre. Da muss ich eben schauen, dass ich das richtige Transportmittel habe, dass ich dafür die richtigen Plättchen habe und so weiter. Also ich muss an relativ viele Dinge denken, ich muss auf relativ viele Dinge achten. Und das gefällt mir erstmal gut. Es ist eine schöne und auch hier wieder anspruchsvolle Aufgabe, die aber nicht zu kompliziert ist, sondern die ist gefällig. Und das meine ich im allerbesten Sinne. Es ist ein gehobenes Familienspiel, vielleicht ein leichtes Kennerspiel, aber es ist tatsächlich eine sehr gefällige Aufgabe, die wir da haben. Ich hatte nur ein bisschen eine höhere Erwartung an das Spiel, nachdem ihr in Essen dieses Spiel gespielt habt an dem einen Abend. Haben bisher nicht zusammengespielt, sondern ihr habt zu dritt, glaube ich, in der Küche Let's Go to Japan gespielt, während wir Nova Roma zu dritt gespielt haben. Und dann habt ihr erzählt, das ist so thematisch und man kann die Reise so gut nachvollziehen. Und ich wusste genau, ach guck mal, da war ich da hier in dem Hotel und da ist das passiert und so. Und ich habe im Ansatz keine Ahnung gehabt, was da inhaltlich passiert. Ich habe da nur Symbole gesammelt am Ende des Tages. Also klar ist das schön, wenn da irgendwie was draufsteht, vielleicht bin ich auch ein Banause, aber da habe ich mir ein bisschen mehr versprochen, weil er so davon geschwärmt hat, dass man diese Reise so nachvollziehen könnte und dann ist Justus irgendwie da in sein Hotel und das konnte er sich nicht leisten, da ist er doch wieder nach Kyoto rüber und hat dann ein billiges Hotel genommen und so. Und ich dachte, ich habe keine Ahnung, was auf den Karten draufsteht. Ich gucke halt, welche Symbole habe ich da und welche Karte lege ich ganz zu unterst, weil ich dann die Zusatzbedingungen erfüllt habe und wie plane ich diese Verkehrsstrecken miteinander, so dass ich nicht zu oft das Transportmittel wechseln muss, so. Und da habe ich mir dann irgendwie mehr davon erwartet. Weißt du, was ich meine? Also
ja, weiß ich.
Mhm. Hey, erzähl
mal. Kann ich gerne was zu sagen. Also
ja.
Es ist im Kern auch hier wieder ein sehr abstraktes Spiel. Ich sammle Symbole möglichst geschickt, um möglichst viele Wertungen auszulösen. Das kann ich überhaupt nicht verhehlen. Das ist so. Um diese thematische Einbindung hinzubekommen, muss man sich Zeit für das Spiel auch nehmen. Das meine ich jetzt auch gar nicht vorwürflich oder so. Ja, ich kenne das selber, dass man dann irgendwie mal wissen will unbedingt, wie dieser Mechanismus jetzt funktioniert, wo da so diese Fallstricke sind und die Kniffe. Aber hier muss man sich wirklich die Zeit nehmen, auch sich die Karten ein bisschen anzuschauen. Und da gibt's ja auch mal so einen kleinen Erklärtext und Flavortext, der dann auch wirklich auch sehr gut, zumindest nach meinem Empfinden, sehr gut recherchiert ist über diese einzelnen Möglichkeiten, die mir Tokio oder auch Kyoto bieten. Und dann entsteht auch wirklich so eine kleine Geschichte an der Stelle. Also ich kann dir noch mal ein Beispiel geben. Es gibt ja diese Mini-Erweiterung, die haben wir noch dabei gehabt, diese Passports, und die geben so ein bisschen asymmetrische Fähigkeiten. Ich hatte dann einmal eine Karte, mit der ich kein Geld mehr bezahlen musste oder beziehungsweise mir alle teuren Sachen auch leisten konnte und die mir keine schlechte Laune gemacht haben, weil normalerweise machen teure Sachen dort nämlich schlechte Laune. Das ist nochmal so ein kleiner Track, auf dem wir dann unsere Laune festhalten. Und das heißt, ich konnte mir immer diese teuren Sachen leisten und am Ende habe ich halt total den Luxusurlaub, ja, völlig abgehoben gemacht. Und wenn man sich die Zeit nimmt, diese Geschichten so ein bisschen zu erforschen, dann bietet das auch eine wirklich angenehme Immersion. Jetzt nicht total überwältigend, aber doch so, dass ich sagen würde, ja, das fühlt sich schon so an. Und bei mir ist es ja jetzt so, dass ich war also auf dieses Spiel auch sehr heiß deswegen, weil wir zufälligerweise für nächstes Jahr eine Reise eben nach Japan planen und auch dort Tokio und Kyoto besuchen wollen, unter anderem. Insofern war da ein großes Interesse bei mir und dieses Spiel hat es auch geschafft, mich für bestimmte Sachen nochmal mehr zu interessieren und mir Vorschläge zu bieten, was man vielleicht noch tun kann. Und insofern ist das an der Stelle wirklich richtig gut, recherchiert und umgesetzt in meinen Augen, auch wenn das Spielprinzip dahinter, und das muss ich leider jetzt auch zugeben, ja, die Liebe dafür ist so ein bisschen erkaltet nach einigen Partien bei mir. Also das reizt mich jetzt nicht mehr so besonders. Ich würde es jetzt nicht mehr spielen, weil ich jetzt das so toll und so, ja, reizend finde, da möglichst viel Punkte rauszuquetschen aus diesem Mechanismus, sondern eher einfach, weil ich diese Geschichte erleben will und ein paar schöne Sachen in Japan sehen will, wenn es auch nur auf Karten ist.
Watashi wa Cheeseburger tabemasu. Ich esse einen Cheeseburger. Ja? Ich habe immer 2 Semester Japanisch an der Uni gelernt, also viel ist nicht mehr hängen geblieben.
Nur die wichtigen Sachen, wie man hört.
Genau. So, und ich habe eine große Sympathie für Japan. Ich habe hier auch so ein paar Japan-Bildbände. Das steht total auf meiner Bucketlist, da irgendwo mal hinzufahren. Ich beneide euch. Du kannst ja gar nicht vorstellen, wie sehr. Ich wäre schon fast zu weit zu sagen, du fährst nächstes Jahr zur Spiel des Jahresverleihung und zum Tag der Brettspielkritik. Und ich kümmere mich schön drum, dass deine Familie eine gute Zeit in Japan hat. Also Angebot steht, ja.
Ich denke drüber nach, nein.
Also Japan steht sowas von auf meiner Bucketlist. Ich habe da so Freude dran. Finde vieles, was ich von Japan kenne oder im Studium auch mal gelernt habe, wunderschön. Und deswegen war ich natürlich auf dieses Spiel auch sehr gespannt. Und es ist ein bisschen, wie du sagst. Also es sind wunderschöne Elemente drin. Es sind wunderschöne Begebenheiten drin. Und klar kann ich mir die Zeit nehmen, alle diese Karten durchzulesen. Aber es ist doch eben ein sehr flott und sehr zügig gespieltes Spiel. Und es erinnert mich so ein bisschen an Tracking, Reise durch die Zeit, was letztes Jahr auch der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres war. Ich sammle letztendlich Symbole bei Tracking in einem Zeitstrahl, hier auch in einer Art Zeitstrahl oder zumindest in einer Reihenfolge. Also es hat so Elemente davon, dass ich eben auch diese Symbole brauche, um dafür Punkte zu bekommen. Und grundsätzlich macht das inhaltlich schon alles Sinn, aber das Thema ist natürlich ein kleines bisschen aufgesetzt. Und ich habe jetzt noch nicht so viele Partien wie du gespielt, deswegen bin ich hier noch nicht in einer ganz tiefen Rezension. Ich habe jetzt eine Handvoll Partien, aber oder noch nicht mal eine Handvoll Partien, 4 oder so oder 3, ich weiß gar nicht. Aber die, ich finde das Spiel durchaus reizvoll, aber das glaube ich jetzt kein Spiel, was mich die nächsten Jahre nochmal irgendwie reizen wird. Und ich glaube, dass sich das nach ein paar Spielen oder nach ein paar Partien dann irgendwann auch erschöpft hat. So. Für diese Zeit macht das Spiel aber durchaus Spaß. Ich finde es eine schöne Aufgabe. Ich finde es, ja, thematisch. Das sieht alles, das macht alles Sinn. Ich finde es eine schöne Puzzle, eine schöne Logistikaufgabe. Es hat Interaktion, weil ich natürlich überlegen muss, welche Karten gebe ich dir, welche Karten behalte ich selber und so. Und insofern ist das ein prima Spiel, was bei AEG erschienen ist. Momentan, wir haben ja die englische Variante, Let's Go to Japan. Und ich kann das durchaus empfehlen, aber es ist, glaube ich, kein Titel, der jetzt mich ganz langfristig reizen wird und sich dann auch irgendwann erschöpfen wird. Und zwar bald.
Ja, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Und ich denke auch, dass jemand, der jetzt mit dem Thema Japan einfach nichts anfangen kann, der wird da auch keine große Freude dran haben, weil das dann doch, wie du gerade sagtest, dann sich recht schnell erschöpft hat an der Stelle. Ich habe momentan immer noch große Freude dran, auch eben wegen der besagten Reise. Wie das danach aussieht, ja, werde ich mal sehen. Und bis dahin freue ich mich über dieses Spiel von Josh Wood, auch wenn es leider jetzt nicht der große Knaller ist. Ein großer Knaller dagegen ist vielleicht das nächste Spiel. Zumindest wird da viel geknallt, wollte ich gerade sagen. Nee, das ich bin mal ruhig. Fang du mal an.
Ja, es wird hoffentlich nicht so viel geknallt. Im Idealfall wird mich gar nicht geknallt. Denn wir haben schon das dritte Pegasus-Spiel bei der Vorbereitung ist aufgefallen, wir haben jetzt 3 Titel von Pegasus und haben dann überlegt, ob wir doch was anderes nehmen. Aber das waren jetzt irgendwie die 3 Titel, die wir mit am häufigsten gespielt haben. Und die hatten jetzt auch einen Wahnsinns-Output in diesem Jahr. Es werden auch noch ein paar Spiele von anderen Verlagen kommen in der nächsten Rezensionsfolge. Wir haben ja schon wieder eine gut gefüllte Liste. Aber ja, über dieses Spiel möchte ich unbedingt sprechen. Und wahrscheinlich wird es auch nicht zum letzten Mal sein. Wir haben es ja auch schon bei den Ersteindrücken sehr positiv dargestellt. Und ja, jetzt habe ich doch ein paar Partien auf dem Buckel, nämlich von Bombusters. Wir sind ein Bombenentschärfungsteam und wir möchten verhindern, dass die Bombe explodiert oder die Bombe knallt und dazu schneiden wir Kabel durch. Ist auch ein Deduktionsspiel, insofern passt das ganz gut in die Reihe, auch zu Chronologic. Wir haben vor uns stehen ein Bänkchen, also so ein Halter, so wie bei Scrabble oder so, ne, so ein Bänkchen, in dem Token sind. Wenn wir zu zweit spielen, haben wir derer 2 voreinander stehen. Da kann ich auch ein bisschen was zu sagen. Ich habe beide Varianten jetzt gespielt. Und da liegen kleine Plättchen drin, auf denen Kabel drauf sind. Blaue oder eben auch gerne mal gelbe oder rote. Und was ich möchte ist, ich möchte entweder einen sogenannten Solo-Schnitt machen, indem ich also sage, Stefan, du hast genau an dieser Position auf deinem Bänkchen ein Kabel mit der Nummer 6 und dann deckst du das
Entschuldigung, auf. Das ist der Duo-Schnitt.
Was habe ich gesagt?
Der Solo-Schnitt.
Ah ja, nee, das ist der Durchschnitt, genau. Also genau, einen Durchschnitt machen, dann sage ich, du hast
es heute los mit dir, ich muss dich ja ständig verbessern.
Ja, das machst du doch gerne, ja?
Ja, natürlich.
Genau, also das ist der Durchschnitt. Ich sage dir, du hast auf deinem Bänkchen genau an dieser Position ein blaues Kabel mit der Stärke 6. Und wenn das der Fall ist oder du das aufdeckst und es handelt sich um ein blaues Kabel der Stärke 6, dann darf ich eben von meinem Bänkchen auch ein 6er Kabel aufdecken und dann haben wir beide das aufgedeckt und haben eine weitere Information, wo sich weitere Plättchen befinden, denn wir sortieren die, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, der Größe oder der Reihenfolge nach von links nach rechts von 1 bis 12, also je nachdem, welche Plättchen wir haben, sortieren wir die in einer aufsteigenden Reihenfolge. Und da es sehr viele Plättchen gibt, kann es natürlich auch sein, dass ich dreimal die 1 habe und keine größer als 10 oder so, also wir wissen nicht genau, was wir da auf der Hand haben. Und dann muss ich eben versuchen, die richtige Position zu finden. Jetzt kann es aber auch sein, dass ich zweimal die 6 noch auf meinem Bänkchen habe. Und wenn wir vorher mit diesem Duo-Schnitt die 6 aufgedeckt haben bei dir und bei mir, dann kann ich danach eben einen Solo-Schnitt machen und dann eben zwei 6er von meinem Bänkchen aufdecken. Oder vielleicht habe ich sogar alle 4 8er. Dann kann ich sagen, guck mal, ich mache einen Solo-Schnitt. Ich zeige uns mal alle 4 8er, die liegen hier auf meinem Bänkchen. So, wenn ich zu zweit spiele, habe ich eben zwei Bänkchen, die auch wie zwei Hände sozusagen separat gewertet werden. Dann habe ich zwar mehr Informationen, muss aber eben auch bei dir ein bisschen mehr versuchen rauszufinden. Und wir können natürlich versuchen, über die Positionen der Kabel, die wir durchgeschnitten haben, herauszufinden, wie weit in der Mitte sind wir, wie weit rechts, wie weit links, wo hören bei dir die hohen Zahlen auf, wo beginnen bei dir die niedrigen Zahlen, also wer hat welche Zahlen auf der Hand. Und dann gibt's eben auch noch gelbe beispielsweise oder rote. Und diese gelben oder roten, die müssen wir eben so durchschneiden. Also die roten dürfen wir gar nicht durchschneiden. Und die gelben dürfen wir nur dann durchschneiden, wenn ich genau weiß, wo du auch ein gelbes Kabel hast. Und die haben dann einen Wert mit 0,1 beziehungsweise 0,5, sodass die dann auch neben den anderen Kabeln stehen. Die haben dann eben Wert 6,1 oder 6,5. Und dann weiß ich eben nicht genau, kommt nach deinem 6er Plättchen die 7 oder ist da möglicherweise die 6,5. Und das ist unheimlich reizvoll. Wenn wir einen Fehler machen, dann geht der Timer ein Stückchen weiter. Im Zwei-Personen-Spiel dürfen wir uns genau zwei solcher Fehler erlauben, dann explodiert die Bombe. Wenn wir mehr Spielende sind, dann haben wir ein paar mehr Fehlversuche. Wir dürfen aber niemals ein rotes Kabel durchschneiden, weil dann explodiert die Bombe sofort. Und wie es der freundliche Erklärer auf der Messe formuliert hat, dann haben wir einen Neustart gewonnen. So. Und jetzt hat das Spiel noch ein paar Komponenten, die es dann nochmal weiter anreichern, nämlich zum einen gibt es erstmal ein Tutorial, das aus 8 Missionen besteht und in diesem Tutorial lernen wir das Spiel immer besser kennen, das heißt, wir haben am Anfang erstmal weniger Kabel zur Verfügung, das werden dann so nach und nach mehr, dann kommen irgendwann die gelben dazu, dann kommen irgendwann die roten Kabel dazu. Dieses Spiel bringt einem das, was wir da machen müssen, brauchen, ganz gut bei. Wir haben Ausrüstungskarten, die aufgedeckt liegen, die wir erstmal freischalten müssen. Also wenn ich zum Beispiel eine Ausrüstungskarte habe, die Stärke 8 erfordert, da muss ich erstmal erstmal zwei Kabel der Stärke 8 durchschnitten haben. Dann wird die freigeschaltet, dann kann ich die nutzen. Die bringt mir dann eine besondere Fähigkeit oder eine besondere Aktion noch zusätzlich zur Verfügung. Genau, das lerne ich so nach und nach über dieses Tutorial kennen. Und nach dem Tutorial gibt's dann eben in diesem Spiel 5 große Boxen, in denen nochmal ganz neue Regeln dazukommen. Und da werde ich jetzt natürlich nicht spoilern, aber da gibt's eben dann eine Box mit den Missionen 9 bis 19. Da kommen nochmal zusätzliche Ausrüstungsgegenstände dazu, dann kommen noch ein paar andere Elemente dazu. Dann gibt's eine Box 20 bis 30, da kommen auch nochmal coole Sachen dazu. So schöne Sachen, ich will das jetzt alles gar nicht spoilern, aber ich könnte da noch ganz, ganz viel zu erzählen. Aber das ist eben ein Prinzip, was wir ja beispielsweise auch von Dorfromantik schon kennen, was das Spiel zu einem echten, ja, es macht süchtig. Also ich könnte das die ganze Zeit spielen gerade, weil ich wirklich Bock habe rauszufinden, was ist jetzt in der letzten Schachtel, was ist da noch drin, wie funktioniert das, wie hängt das zusammen? Und genau diesen Effekt hatte ich eben bei Dorfromantik auch. So diese kleine Dopaminschübe, oh, wir haben wieder eine Mission geschafft, komm, eine packen wir noch. Und das ist wirklich so, du sitzt hier, du denkst, komm, wir spielen noch schnell 1-2 Runden und dann hast du aber ganz ratzfatz mal 5 oder 6 oder 7 gespielt, weil es eben so viel Freude macht, weil wir denken, komm, eine weitere geht noch, komm, wir schaffen noch. Ich will jetzt wissen, was in der Box ist. Komm, die beiden machen wir noch, dann dürfen wir die nächste Box aufmachen. Und das ist natürlich, erstens macht das ganz viel Spaß, dann gibt's noch so kleine Aufkleber drin, mit denen kann ich meine Halterbänkchen verzieren. Ich kann damit auch die Packung verzieren und so. Also auch da will ich nicht zu viel spoilern. Aber ja, natürlich gibt's dann neue Ausrüstungskarten, es gibt neue Sorten von Markern, sag ich mal, die bestimmte Funktionen übernehmen und so. Und für mich ist Bombusters mein absolutes Nummer 1 Highlight der Zeit. Es macht süchtig, es macht Spaß, es ist knobelig, es ist knifflig, funktioniert zu zweit wunderbar, also ganz, ganz, ganz toll. Es funktioniert aber auch in größeren Gruppen gut. Es geht bis 5 Spielende. Und auch hier ist es ganz gut, wenn du Leute am Tisch sitzen hast, die so ein bisschen logisch denken können und nicht nur wild rumraten, sondern die auch wirklich deduzieren können, wo sind jetzt welche Kabel und wenn das Kabel offen ist, was heißt das dann für das andere Bänkchen und wie hängen die Sachen miteinander zusammen? Aber ja, in dem Spiel, das hat für mich absolutes, und jetzt sage ich es, und jetzt sage ich es auch aus Überzeugung und rücke von der auch nicht ab, es hat ein absolutes Spiel des Jahres Potenzial. Udo Bartsch hat es in einer Rezension außerordentlich genannt, hat es dabei verglichen mit Hanabi und Sky Team, weil er sagt, das sind zwei Spiele, die er sehr liebt, waren ja auch beides Spiele des Jahres. Und ich weiß, dass es insgesamt sehr, sehr gut ankommt und für mich gerade wirklich ein absolutes Highlight, von dem ich quasi nicht genug bekommen kann. Du hast es ja auch sehr intensiv gespielt. Wie ist es bei dir angekommen?
Ja, erstmal bin ich genau der gleichen Meinung. Bombusters ist für mich in meinen Augen also ganz fix gesetzt, mindestens für die Longlist-Spiel des Jahres, weil das einfach alles erfüllt, was so ein Spiel mitbringen sollte, idealerweise. Es schafft es, diese Mechanik der Deduktion, die ja doch immer so ein bisschen, ja, das ist auch ein sehr anspruchsvolles, eine ganz sehr anspruchsvolle Mechanik, die auch manche Leute vielleicht so ein bisschen abschreckt, weil man doch wirklich sehr, ja, oder sehr gut oder relativ gut logisch denken muss und das mögen halt auch einfach viele Leute nicht so gerne. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber Bombusters hat es geschafft, diese Mechanik in ein Paket zu packen, was auch Familien ansprechen kann und es ihnen auch wirklich von der Pike auf beibringt, weil diese 8 Trainingsmissionen, also wir haben nur die 4. gespielt und sind dann direkt zur Abschlussprüfung gesprungen, weil wir eben uns schon gut auskennen mit Deduktionsspielen. Das war auch kein Problem, aber wenn du diese Trainingsmission komplett durchspielst, dann wirst du an die Hand genommen und dir werden die ganzen Grundprinzipien gezeigt und du wächst ja auch als Gruppe. Wenn du in der gleichen Gruppe das dann spielst, dann fängst du ja wirklich auch so ein bisschen an, so eine eigene Kommunikation zu entwickeln. Es gibt ja so Gegenstände, mit denen man zum Beispiel noch so Sonderplättchen legen kann. Und du fängst an, dass du über diese Plättchen zum Beispiel kommunizierst. Es wurde nie ausgesprochen, dass vielleicht dann ich damit immer den roten Draht markiere oder so. Aber irgendwann machst du das dann plötzlich. Und jeder weiß genau Bescheid, was du damit meinst. Und gerade in der gleichen Gruppe wächst dieses Spiel unheimlich. Ich habe es zu 2, zu 3 und zu 4 auf dem Tisch gehabt und ich war überrascht, wie gut es in allen 3 Konstellationen funktioniert. Damit habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Zu 4 war eigentlich schon klar, ja, das funktioniert, das ist super, das passt. Jeder hat ein Bänkchen und dann geht man reihum durch und deckt diese Plättchen auf und schneidet die Drähte durch. Und zu 2 hat jeder diese 2 Bänkchen, die aber auch separat, du hast es genannt, als Hände aufgebaut werden. Das heißt, jedes dieser Bänkchen ist nochmal sortiert nach Größe. Und das ist ganz schön knifflig. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie, wir würden da so durchmarschieren mal schnell. Aber nee, das, wow. Also ich war wirklich baff, wie gut das klappt dann auch.
Ja, man macht da durchaus auch Fehler. Also ne, man hat mal Missverständnis oder man hat Gedankenfehler drin und dann tickt dieser Timer eins weiter und dann muss man beim nächsten Mal schon nochmal deutlich besser aufpassen oder so. Also wir haben ja wirklich immer nur einen Fehlversuch pro mitspielender Person, pro mitspielender Person minus 1 einen Fehlversuch.
Genau.
Also zu 2 dürfen wir einen Fehlversuch machen, zu 3 dürfen wir 2 Fehlversuche machen oder so. Nur wir dürfen eben niemals das rote Kabel durchschneiden. Genau.
Ja, und es ist auch einfach wirklich ganz fantastisch balanciert, was das Thema angeht, weil es darf ja zum einen nicht zu schwierig sein, dass du wirklich da wie der Ochs vom Berg stehst und keine Ahnung hast, wie komme ich jetzt hier mit meinen Gedanken weiter, um irgendwie den richtigen Draht zu kriegen. Es ist aber auch nicht so offensichtlich. Also manchmal ist es dann schon offensichtlich, du hast ja auch diese Hinweismarke, wo du Tipps geben kannst, dann ist klar, okay, das ist eine safe Sache, wenn ich jetzt den und den Draht durchschneide. Aber du hast auch diese Momente, wo du genau weißt, okay, meine Chancen stehen jetzt 50-50. Kann ich das noch irgendwie optimieren über irgendwelche Gegenstände oder gehe ich jetzt das Risiko ein? Und dieser Nervenkitzel dabei, das ist ganz fantastisch austariert. Und insofern, du hörst mich auch, ich bin begeistert, auch wenn ich leider einen Punkt anbringen muss, der jetzt dann doch ein bisschen negativer ist. Ich hab's bei mir in der Familie gespielt und Bombusters hat leider diese Eigenschaft, dass wenn es schief geht und jemand schneidet diesen roten Draht durch, dann hast du, ich nenne es jetzt mal überspitzt, diesen einen Deppen, der jetzt die Runde versaut hat. Ja, das würde ich so nie sagen und das würde ich auch nie denken, aber der oder diejenige fühlt sich dann mitunter vielleicht mal so. Das war zum Beispiel auch ein Problem, was bei Ritual so mit dabei war. Da haben wir ja auch drüber gesprochen. Und das ist ein Spielgefühl, was bei mir in der Familie leider nicht gut ankam, weil das ist quasi jedem einmal passiert und dann haben eigentlich alle auch gesagt so, ja, ja, nee, spielst du mal mit anderen Leuten. Das gefällt mir einfach nicht. Die High-Fives waren da, wenn es dann geklappt hat und das war toll, aber diese negativen Gefühle haben dann doch eher abgeschreckt und ja, das ist so das Einzige, was ich eigentlich sagen kann, was mir so ein bisschen aufgestoßen ist. Ich wüsste auch nicht, wie man das jetzt lösen könnte, dieses Problem. Das bringt Bombasters einfach so mit sich. Wenn man das aber ja so akzeptieren kann für sich, also dann haben wir hier, du hast es gesagt, ein Riesen-Highlight.
Also man kann es lösen über Resilienz, ne? Man muss beim Spiel auch mal verlieren können. So. Und ich bin da, glaube ich, entspannter, weil ich denke, wir können da relativ entspannt. Dann haben wir halt mal einen Fehlversuch, dann mischen wir die Plättchen neu und 10 Minuten später haben wir es dann erledigt. Ne? So, also man lernt ja auch als Gruppe daraus und man kann dann besser werden. Ich finde das immer gar nicht so schlimm. Ich bin auch nie jemandem böse, der mal so eine Bombe hochgehen lässt. Denkst du, oh du Idiot, wie blöd bist denn du eigentlich gewesen? Ich glaube, das ist so ein Film, der bei Leuten halt selber abläuft.
Genau so ist es, ja.
Ja, dass sie dann Schwierigkeiten haben, mal zu scheitern oder mal irgendwie einen Fehler zu machen oder so. Das finde ich. Tatsächlich habe ich in keiner meiner Runden das als problematisch erlebt. Ich habe es auch in allen spielenden Konstellationen spielen können. 2, 3, 4 und 5, genau. Und fand das jetzt immer auch cool. So. Und wenn man jemanden einen Fehler macht, das war ja auch bei The Same Game, da gibt's ja auch Leute, die holen mal irgendwie, heben mal dieses Hütchen hoch und dann ist da irgendwie die Falle drunter und so. Das fand ich jetzt hier tatsächlich komplett unproblematisch.
Ja, wobei da ist ja eine gemeinschaftliche Entscheidung bei The Same Game, ne? Also
und ja, aber es gibt schon Leute, die waren dann schon voreilig und haben gesagt, das muss doch das
gut
sein.
Gut, ja, so, ne? Die haben es dann auch verdient.
Die haben es auch verdient. Aber hier finde ich, man übersieht mal was, man hat vielleicht irgendwie einen Zusammenhang nicht erkannt oder man hat mal, wir hatten auch schon so Fälle, wo dann jemand vergessen hat, ach so, stimmt, es gibt ja noch das rote Kabel, das hat den Wert 0,5 und dann, ach Mist, so ein Ärger oder so. Aber das ist jetzt aus meiner Sicht kein Problem gewesen bisher in den Runden, in denen ich es gespielt habe. Im Gegenteil, die allermeisten hatten da wirklich viel Freude dran. Ne? Und man hat ja auch so ein bisschen eine Übersicht, dass man so einen kleinen Marker auslegen kann auf die Zahlen, die schon, wo schon alle 4 Kabel durchgeschnitten sind. Das macht es dann übersichtlicher. Dadurch habe ich einen ganz guten Überblick. Und wenn ich mir dann vor meinem Zug einen Moment Zeit nehme, nachzudenken und alle Informationen, die so da sind, und es werden ja immer mehr, welche sind schon weg, welche Kabel gibt's noch, gibt ja auch so Fälle, wo du dann, keine Ahnung, 3 gelbe Kabel mischt, aber nur 1 irgendwie in die Hand oder 2 davon in die Bänkchen kommen oder 3 rote Kabel mischt und nur 1 davon wird verwendet und nur die Person, die es hat, weiß dann, welcher Wert verwendet wird und es ist nicht ganz klar, ob nicht möglicherweise welche dieser 3 Werte dann in der Auslosung sind. Das sind so Elemente, die das Spiel wirklich immer kniffliger machen, immer knobeliger machen, aber wenn du es eben mit der gleichen Runde spielst, dann wächst man da dran. Wir sind gerade dabei, zu zweit diese ganze Kampagne durchzuspielen. Ich habe es aber jetzt eben, wie gesagt, auch in anderen Konstellationen gespielt und so diese ersten 8 oder die ersten 10, 12, 15 Partien habe ich eben auch mit anderen schon gespielt. Wir sind jetzt mittlerweile in der zweiten Box angekommen, kenne jetzt noch gar nicht alle Boxen, macht aber nichts, weil das Spiel ist einfach so fantastisch und ich bin jetzt schon neugierig darauf, was dann eben noch kommt. Ich sehe schon, in der zweiten Box gab es auch schon wieder Dinge, die das Spiel ein bisschen auf den Kopf gestellt haben an der einen oder anderen Stelle und man kann dann auch mit so Aufklebern immer markieren, was ist hier in der Box drin, dadurch kann man es auch gut zurücksetzen und so. Also das ist so ein sensationelles Spiel und ich hoffe sehr, dass es beim Spiel des Jahres im nächsten Jahr berücksichtigt wird. Ich finde es wirklich herausragend gut, sensationell, macht großen Spaß. Es sind viele tolle kleine spielerische Elemente drin, Aufkleber zum Verzieren, Kampagnenmodus und Boxen. Also das tickt bei mir. Ja, ganz viele Kästchen, ganz viele Boxen und ich kann von dem Spiel gerade nicht genug bekommen. Ja, das war Bombasters, ein Spiel, was im Deutschen jetzt erschienen ist bei Pegasus und der Autor ist Hisashi Hayashi, der mir bislang auch noch nicht untergekommen ist. Ich weiß nicht.
Oh, doch, doch, doch. Der hat vor allen Dingen viele Zugspiele gemacht. So Trains zum Beispiel, dieser Deckbilder ist ganzen, von ihm.
Ja, ja, und voll verplant und so.
Ne? Richtig, oder dieses, ja, genau, ja, richtig.
Ja, aber genau, also irgendwie hatte ich den nicht so richtig auf dem Schirm. Aber stimmt, jetzt wo du sagst, ja, ich guck, bin gerade bei Boardgame Geek. Doch, natürlich, Yokohama, okay. Na gut, also man kennt ihn, alter Bekannter, voll verplant.
Du wusstest natürlich sofort, was
wusste er gemacht sofort, hat. Wusste ich sofort, ja, ja, genau. Aber hat auch so ein bisschen so abseitige Titel gemacht, die ich nicht so verfolgt habe oder nicht so kenne. Aber ja, Bombusters, ein wirklich sensationelles Spiel. Ja, dann haben wir heute wieder eine sehr intensive Auswahl gehabt und eine sehr schöne Auswahl gehabt an 6 verschiedenen Titeln. Und da war jetzt keine so richtige Graupe dabei. Also wir starten positiv in die Saison, positiv in den neuen Jahrgang. Ich habe auch schon ein paar Spiele, über die ich mit dir sprechen möchte, die nicht ganz so positiv bei mir angekommen sind, aber die heben wir uns dann für eine andere Folge auf. Heute jedenfalls hatten wir sehr viel Wohlwollend, viel positiv und 2 echte Highlights aus meiner Sicht mit Agent Avenue und Bombusters. Dann war Fliptown, was uns sehr gut gefallen hat. Wir hatten die Waffelzeit, die wir beide begeistert uns angeschaut haben. Chronologic und Let's Go to Japan. Also haben wir doch eine sehr, sehr schöne Auswahl. Und du als Hörerin oder Hörer kannst uns natürlich gerne mal deine Meinung mitteilen über diese Spiele. Gerne per Instagram an mich, podcast_brettspielpodcast oder den Stefan als Dr. Doppeldotter bei Instagram. Bei X kannst du uns finden und bei Blue Sky unter den gleichen Namen. Also such uns gerne, schreib uns an. Wir freuen uns auf deine Meinung oder Perspektive. Ich habe vor kurzem auch mal wieder eine schriftliche Rezension veröffentlicht und zwar zu Intarsia auf meiner Website broadcast-brettspielpodcast.de. Auch da kannst du gerne mal reinlesen. Ja, und dann sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, der Stefan hat gleich das letzte Wort, das weiß er schon. Und du darfst jetzt erstmal bitte gesund bleiben. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, viel Spaß beim Spielen, bleib gesund, pass auf dich auf, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und auch heute hat, wie so oft und wie immer, mein Gast das Schlusswort. Und das war heute Stefan Hanf, Dr. Doppeldotter.
Ja, und weil du eben so schön Japanisch gesprochen hast, schließe ich heute mit den Worten Kite, kurete, arigato, sorede wa, sayonara.